Letzter Game Talk vor der Gamescom und es ist nochmal alles drin. Schlachtfelder und Sesamstraße, Hexen und Heretiker, Mafia und Raumschiffe. All das und mehr jetzt hier im Game Talk. Hallo, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Game Talk hier bei Rocket Beans TV. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, um euch von uns hier noch einmal über Games informieren zu lassen, bevor es in der kommenden Woche auf die Gamescom geht. Und ich freue mich ganz besonders über meine beiden Gäste, die hier heute mit mir im Studio sitzen. Neben mir der gute Kuro.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ist ja schon eine Weile her. Ich freue mich, zwischen euch sitzen zu dürfen und über Videospiele reden zu können.
Ich freue mich, dass du mal wieder da bist und das wahrscheinlich am wärmsten Tag des Jahres bisher. Ich habe das Gefühl, also wir nehmen diese Sendung hier gerade morgens auf. Es ist jetzt schon unfassbar heiß. Ich glaube, das wird ein sehr sonniger Tag heute werden. Das perfekte Wetter, um sich gleich wieder zu Hause hinzusetzen und weiter Videospiele zu zocken.
Ja, schön wär's, ne? Aber ja. Eigentlich spiele ich auch nur Rematch. Sind wir ehrlich?
Immer noch?
Ich spiele immer noch Rematch. Ich habe da jetzt 120 Stunden reingebuttert.
Alter,
ich kann nicht aufhören.
Crazy.
Ich musste mich wirklich zwingen, als du mich gefragt hast, so, ey, kannst du in den Game Talk kommen? Ja, aber was spiele ich denn jetzt?
Oh, welche Division bist du denn dann bei Rematch? Wahrscheinlich einfach die höchste, die es gibt.
Nee, ich bin ich spiele ja meistens alleine und dann habe ich mich jetzt auf Diamant hochgekämpft.
Okay.
Es gibt noch zwei, Master und Elite.
Gregor, in welcher Division bei Rematch bist du mittlerweile?
Ja, eindeutig zweite Liga. Ich habe noch kein Match Rematch gespielt.
Schade.
Ja, es hängt natürlich nicht damit zusammen, dass ich eure Begeisterung nicht teile, aber ich bin eben nicht der Online-Multiplayer-Mensch.
Ich normalerweise auch nicht. Da hat es mich irgendwie abgeholt, aber dann, jetzt die letzten Wochen bin ich da wieder so ein bisschen rausgerutscht, weil natürlich einfach immer viele neue Spiele erscheinen. Es gibt das berühmte Sommerloch irgendwie nicht mehr. Zum Beispiel letzte Woche erschienen, gab es auch hier kurz im Let's Play bei uns zu sehen, Mafia, The Old Country.
Hättest du Bescheid gesagt, ich hätte es komplett verpasst.
Das ist Mafia
jetzt gekommen ist.
Ja, es ist komisch. Ne?
Irgendwie auf einmal was da.
Es gab nicht so einen Hype irgendwie gefühlt drumherum. Und ich muss sagen, grundsätzlich, um das schon mal vorwegzunehmen, finde ich es eigentlich ganz gut, dass es auch nicht ganz so aufgebaut war, wie so, okay, hier kommt das neue Riesenspiel von 2K und das ist ein 100-Stunden-Open-World-Action-Adventure-Spiel mit was größer ist als alles, was ihr vorher gespielt habt, sondern es ist ein bisschen ein kleineres Spiel, ein kompakteres Spiel. Ich würde nicht sagen, dass es nur ein Double-A-Spiel ist, sondern, weil es hat schon sehr hohe Production-Values, was Grafik und Musik zum Beispiel angeht, aber es ist bewusst eben kleiner, es hat einen kleineren Scope und ich habe finde es auch ganz gut, dass es kein Vollpreisspiel ist, zumindest nicht nach den Kriterien, die heute Vollpreis bedeuten. Ich finde, 50€ ist immer noch eine Menge Kohle. Aber es ist mir leichter gefallen, da jetzt zu sagen, okay, das kaufe ich mir mal, weil ich es mir auf der PlayStation angucken will, weil ich viel Gutes darüber gehört habe, habe aber auch fairerweise relativ viel Schlechtes darüber gehört. Es ist ein Spiel, was sehr spaltet. Also es gibt relativ viele Tests, vor allem der PC-Version, die im Vorfeld anscheinend bevorzugt für Tests ausgeliefert wurde. Und da ist echt alles dabei zwischen 40% und 100%
wirklich
in dem Spiel. Ja, es ist sehr sehr breit gestreut. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass man wissen muss, was für eine Art von Spiel bekommt man hier.
Also ich habe es bisher noch nicht spielen können, will es aber auf jeden Fall machen. Ich bin eigentlich ganz, ich weiß nicht, ob man es Fan nennen kann, aber ich spiele die ganz gerne. Die Mafia-Games, habe auch alle drei durchgespielt bisher. Die haben ja ausgenommen auf den dritten immer so eine ganz eigene Art, mit Sandbox und Open World umzugehen, dass du jetzt hier nicht drin hast. Bist du vorerfahren mit Mafia, richtig?
Es geht. Ich habe mal, das war einer meiner ersten Jobs damals für das PlayStation 2 Magazin, da musste ich mal Mafia für die PlayStation 2 testen. Das war nicht der allerbeste Port, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber sonst, ich habe, glaube ich, zum Beispiel nie Mafia 3 gespielt, komischerweise. Obwohl das, glaube ich, gar nicht so schlecht.
Das ist auch gar nicht so gut. Also okay. Das ist halt so der Teil gewesen, der halt dann versucht hat, so ein bisschen mehr diese Open-World-Mechanik einzubinden und halt so ein bisschen auf die Nase gefallen ist, weil du halt von Viertel zu Viertel gehen musstest und die irgendwie übernehmen musstest und das war ziemlich repetitiv.
Ein bisschen was so San Andreas nur nicht ganz so gut mit aber ja, es war der einzige Teil, der die Sandbox, die Open World benutzt hat, nicht fürs Visuelle und für Storytelling, sondern eher, lass uns wirklich Sandbox-Kram machen.
Deswegen finde ich es auch eigentlich ganz gut, dass jetzt der neue Teil sich halt wieder auf die in Anführungsstrichen Wurzeln zurückbezieht und halt eher den Fokus auf, ey, wir erzählen eine Geschichte, nicht super episch ausgeschlachtet, sondern so, wie wir es halt in den ersten beiden Teilen ungefähr gemacht haben.
Genau. Also es ist sehr wirklich auf die Story fokussiert. Man spielt Enzo. Er ist ein Typ, der von seiner Familie, glaube ich, irgendwie in jungen Jahren verkauft wird an eine Mafia-Familie. Und da muss er dann in so einer Schwefelmine immer vor sich hin schuften. Und am Anfang des Spiels im Prolog, da gibt es dann ein Unglück da in dieser Mine. Und dann kommt es irgendwie zu einem Disput mit einem seiner Vorgesetzten. Dann flieht er da und wird in der Folge dann auf der Flucht aufgenommen von einer Mafia-Familie, in die man dann sich so langsam einfindet. Das spielt übrigens Anfang des 20. Jahrhunderts. Das heißt, man ist da noch zuvorderst auch mit Pferden unterwegs, wenn man durch die Spielwelt dann sich bewegt. Es gibt aber auch schon so primitive Autos, wie sie damals eben schon verbreitet waren. Ist aber nicht so, dass du jetzt, keine Ahnung, wie in einem GTA, einen riesen Pool an Fahrzeugen hast und die fahren auch nicht super schnell. Das ist ein bisschen übers Land tuckern, was man dann da macht. Und du wirst schon relativ durchgezogen durch das Spiel, weil du immer sehr nah an der Geschichte bleibst und das Spiel ist mir aufgefallen, dass auch so steuert, wie, keine Ahnung, es gibt relativ am Anfang so ein Pferderennen, was du gewinnen musst und sowas. Und es ist egal, wie gut oder wie schlecht du bist, das dauert einfach immer die Zeit, die es dauern soll. Also es gibt da so einen relativ stark ausgeprägten Effekt, der die Fahrer einfach zusammenhält, also so ein Gummiband-Ding. Und das Spiel funktioniert generell schon so, dass es relativ stark Skripts folgt oder Dinge an bestimmten Situationen einfach passieren, von wegen, geh irgendwo hin, treibe Schutzgeld ein, dann weißt du schon, okay, hier ist jetzt obviously ein Hinterhalt und da sind so drei Dinger, wo ich in Deckung gehen kann und dann weiß ich, da kommen jetzt 10 Feinde an. Und das Spiel ist da manchmal schon so ein bisschen vorhersehbar, übrigens auch in der Beziehung, die Enzo zu anderen Charakteren in der Geschichte pflegt. Das kann man nicht wirklich beeinflussen. Es gibt manchmal Sachen, wo du die Möglichkeit hast zu sagen, okay, ich möchte jetzt statt dem Hauptziel zu folgen irgendwie so eine Nebenoption noch machen, zum Beispiel Socializing mit irgendeinem anderen Charakter. Das beeinflusst später aber nicht wirklich den Ausgang oder weiteren Verlauf, sondern das Spiel will seine Geschichte erzählen, die irgendwie so, wenn man jetzt auf Nebenmissionen verzichtet, so in so ein Dutzend Stunden ungefähr reinpasst. Und dazwischen hast du halt die typischen Sachen, ein bisschen Reiten, ein bisschen Fahren, ein bisschen Ballerei, die gut funktioniert, auch wenn sie etwas ungenau ist, also weil du natürlich auch noch relativ einfache Schusswaffen hast und nicht spielt sich nicht wie ein Call of Duty, sondern ist alles ein bisschen langsamer. Es gibt einigermaßen viele Schleichabschnitte, also da darf man nicht so eine Abneigung gegen haben, dass man immer so, okay, duck dich hinter eine Ecke, dann wirfst du eine Münze irgendwo hin, Typ läuft hin, du gehst hin, wirkst ihn von hinten, kannst dann auch die Leiche noch verstecken. Ich fand die jetzt nicht so wahnsinnig anstrengend, aber das muss man eben wissen. Es gibt wenig an wirklich neuen Ideen, was da drin ist. Also vielleicht auch fast gar nichts. Aber das Spiel, die Geschichte ist gut, die Synchro ist super und mir macht es einfach Spaß, dieser Geschichte zu folgen. Und ich habe auch einmal ein kurzer Techniktipp an der Stelle, je nachdem, wo man das spielt. Ich habe gemerkt, auf der PS5 Pro ist es ganz gut, wenn du ein Display hast, was eben über HDMI 2.1, 120 Hertz und VRR unterstützt, weil dann kannst du den Quality-Modus nehmen und kannst im Spiel V-Sync ausschalten, was ein bisschen ungewöhnlich ist, dass es überhaupt eine Option ist in einem Konsolenspiel. Und dann geht die Framerate hoch und du hast normalerweise krasses Tearing dann an der Stelle. Also das Bild würde sehr zerreißen. Aber solange das Spiel in der Framerate bleibt, wo das VRR dann kickt von der PS5, das heißt mindestens 48 Frames musst du haben, wird das dadurch wieder behoben und dann hast du wirklich eine tolle Bildqualität mit relativ hohen Bildraten. Also die Schauwerte machen schon viel aus und ich verstehe, wenn Leute sagen, es ist mir zu unambitioniert, es ist mir zu klein, es ist mir zu sicher gespielt. Ich empfinde es als sehr, sehr angenehm. Ich bin noch nicht ganz fertig mit allen Sachen, die ich da gerne noch machen will im Spiel. Das ist ein kleineres, gelenkteres und kompakteres Spiel ist. Aber das sollte man einfach wissen, bevor man die 50 € ausgibt dafür.
Klingt ein bisschen, so wie du erzählst, nostalgisch vertraut, so die schöne PS3 360-Ära, so die 10-12-Stunden-Games mit den verschiedenen Gameplay-Elementen, die drin sind. Das ist natürlich dann ironisches. Mafia gab es auch zu der Zeit schon längst und hat den anderen Weg, ist es dann gegangen. Stimmt. Eben. Und wie gesagt, ich fand gerade bei den ersten zwei Mafias dann mal ganz schön, dass du dann eine Sandbox hast, wo du nicht wirklich dann Sandbox-Kram machen musst, sondern es war einfach, du wirst in diese lebende Welt reingeworfen, hast aber deinen eigenen Weg, den du da durchmachst und nicht überall so Prompts oder Sachen, die du da erledigst. Ja. Inklusive der ganzen Unzulänglichkeiten. Es klingt sehr geschliffen auf eine gewisse Art. Wenn ich an die Autorennmission im ersten Mafia zurückdenke, habe das damals auf dem PC gespielt, wirklich über mehrere Wochen, wie ich mir da die Zähne dran ausgebissen habe. Aber wenn beim zweiten war es ja auch dann genauso, wenn du dann in den Missionen angekommen bist, konntest du aber auch solche Level wie hier haben, mal so durch ein Haus dich durchballern oder irgend so ein Hotel von Gangstern räumen und so weiter und so fort. Ich denke, das ist eine bewusste Entscheidung und ich bin gespannt, ich freue mich drauf, muss ich sagen, bewusste Entscheidung, das nicht Mafia 4 zu nennen, sondern The Old Country, ja, weil das klingt auch mehr nach Spin-Off.
Stimmt.
Die probieren dann eben, bevor sie dann ganz viel Budget noch einen Sandbox-Titel dann reinbuttern. Ich weiß nicht, inwiefern dann Sizilien den Umfang von einem New York oder anderen Städten hätte, wo du dann unterwegs bist, ob du da so ein großes, lebendes, pulsierendes drumherum machen kannst.
Du hast schon da, wenn du jetzt mal in einer Ortschaft bist oder so, die ein bisschen größer ist, dann sind da schon Leute unterwegs und das ist schon lebendig und du kannst dich später auch schon frei in dieser Open World bewegen. Es gibt da halt dann aber nur so ein paar Sachen wie Amulette, die du finden kannst, die dir irgendwelche Perks geben und sowas. Da ist einfach nicht so viel drinne. Und wie du es schon gesagt hast, ich glaube, bewusst soll das einfach ein Spin-off sein, vielleicht auch ein bisschen als Experiment, um mal zu gucken, okay, wie nehmen die Leute sowas eigentlich an, wenn wir sagen, okay, wir wollen nicht immer weiter wachsen und immer größer werden, weil was wir ja auch vermehrt einfach lesen und jetzt mittlerweile merken, die Entwicklung von Spielen, diese Dimension ist einfach sehr, sehr teuer. Und das Spiel, die Spiele immer größer zu machen, immer weiter aufzublasen, immer mehr Schauplätze rein zu ballern. Ich glaube nicht, dass da eben der Heilsweg liegt für viele Spiele, die jetzt nicht ein GTA 6 oder so sind. Klar, das Spiel wird mega erfolgreich werden, egal was es kostet. Das wird sein Geld am Ende immer um Vielfaches einspielen. Aber ich glaube, viele andere können sich das nicht mehr leisten. Und deswegen guckt man jetzt einfach so von wegen, okay, was geht denn dazwischen vielleicht noch so? Und was ist eher ein Spiel, an dem man vielleicht ein paar Tage oder eine Woche spielt, was dann nicht 80 Euro kostet oder 90, sondern eine Dimension kleiner funktioniert. Und für mich ist das ein okayer und gangbarer Weg. Und das ist ein bisschen komisch aus unserer Position heraus, das zu sagen, weil wir natürlich jede Woche irgendwie neue Spiele spielen. Aber ich bin natürlich auch ein bisschen froh darüber. Kann aber auch den anderen Punkt verstehen, wenn jemand sagt, ja wie, jetzt ist das nach einem Dutzend Stunden vorbei. Ich dachte, das ist 30, 40 Stunden lang. Deswegen immer gut vorab informieren. Und deswegen so kommen, glaube ich, auch viele der nicht so guten Tests dieses Spiels zustande, weil es eben so die Aussage ist, von wegen, da ist nichts Neues drin, ist nur Standardkram, ist super kurz, verstehen wir nicht. Wie ist es bei dir, Kuro? Würde dich das jetzt ansprechen, Old Country zu spielen?
Auf jeden Fall. Es würde mich sogar es spricht mich sogar mehr an, weil ich ehrlich gesagt ziemlich froh darüber bin, dass es auch mal wieder Spiele gibt, die einfach einen überschaubaren Scope haben und nicht ins Bodenlose ausufern. Und ich habe mit Basti auch darüber gesprochen. Er ist auch sehr angetan von The Old Country und finde es auch richtig gut, auch wenn er sagt, so ja, es sind so ein paar Sachen, die ihn stören, aber ich bin langsam so ein bisschen müde von Spielen, die halt einfach damit prahlen, so unendlich groß zu sein. Ja. Weil ich es auch einfach mal mag, Spiele zu beenden. Und das ist natürlich
total
in unserer privilegierten Situation natürlich auch ein bisschen schwierig, weil wir halt mit sehr vielen Spielen konfrontiert werden. Und ich kann es auch verstehen, wenn Leute sagen, hier, Spiele sind teuer, ich will was für mein Geld bekommen. Mhm. Aber ich finde, man bekommt was für sein Geld. Und A, es ist halt kein, in Anführungsstrichen, Vollpreistitel, kein 70, 80 Euro Spiel. Und ich finde es einfach so schön. Ich habe lieber irgendwie 15 gute Stunden als 30 Stunden, von denen halt irgendwie dann, keine Ahnung, 10 Murk sind, wo du dich so ein bisschen wirklich so durchkauen musst. Und ich finde es cool. Ich finde es auch super ansprechend optisch. Die Spielwelt, das ist halt mir immer so wichtig. Deswegen wurde ich halt zum Beispiel nicht so wirklich warm mit Ghost of Tsushima, weil für mich diese offene Welt, dieser Aspekt irgendwie nicht funktioniert hat, weil es sich sehr wie eine Kulisse angefühlt hat. Auch wie die Leute sich innerhalb dieser Welt bewegen. Und hier habe ich zumindest das Gefühl, so ja, auch wenn du nicht so wirklich viel abseits der Story machen kannst, ist es schön, irgendwie ein Teil dieser Welt zu sein. Mhm. Das ist mir immer sehr, sehr wichtig.
Aber wenn du das Open-World-Erlebnis haben willst, ich meine, ich verstehe natürlich die immer Geld gegen Zeit-Rechnung, auch wenn es meist eine Milchmädchenrechnung ist. Mittlerweile kannst du sagen, ich warte ein halbes oder ein Jahr und kriegst all die riesen 400 Stunden Sandbox-Game für 5 Euro nachgeworfen, wenn du jetzt das Zeug nicht sofort spielen willst. Und wenn du Sachen jetzt sofort spielst, ich finde es ganz gut cool, du hast ja auch Death Stranding 2 gespielt. Weiß jetzt nicht, ob du dann Ghost of Yote nach deinen Ghost of Tsushima-Eindrücken dann spielst, aber das würde sich wie ein schönes kleines Singleplayer-Sandwich hier anfüllen dazwischen, zwischen zwei großen. Ich brauche auch immer erstmal wieder Aufbauzeit, bevor ich mich in eine große Welt fallen lassen kann. Und ich bin nach Death Stranding zwar ein bisschen ausgelockt, was das große Erkunden angeht.
Ich finde es halt einfach so schade, weil ich auch neulich irgendwie ein Review gelesen habe zu Ninja Gaiden, das neue.
Ragebound.
Ja, und da war halt so der erste Fazitsatz, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube, es war irgendwie CNET oder so. Da stand so der erste Fazitsatz, ey, mit einer Spielzeit von 6 bis 7 oder 8 Stunden bei einem Preis von 25 Euro können wir es nicht empfehlen. Wo ich mir denke so, das ist so schade, weil ich mag es, wenn Spiele gut sind, dann ist es halt für mich auch nicht so super wichtig, wie lang diese Erfahrung ist, wenn sie halt dafür einfach wirklich unterhaltsam und gut ist. Und ich finde es immer so ein bisschen schade, wenn man so diese so 1 Euro für eine Stunde Spielzeit das irgendwie so aufwiegen möchte. Und das finde ich ist halt einfach, da reibe ich mich immer so ein bisschen.
Das stimmt, das ist generell die Frage, haben wir oft schon hier behandelt. Das ist ein bisschen quatschig, dieses Zeitargument einfach so Stunden auf Euro umzurechnen. Und ich will das hier auch gar nicht unbedingt machen. Aus meiner Warte ist es nur eher so, dass ich dachte, okay, das Spiel spricht mich mehr an, weil ich eben weiß, okay, das kann ich realistisch abschließen in wenigen Tagen und einer überschaubaren Anzahl an Stunden. Kombiniert mit dem Punkt, dass ich sehe, okay, das kostet nur 50 Euro, das würde ich jetzt ausgeben, mehr vielleicht aber auch gerade nicht, weil ich einfach denke, okay, ich habe noch 10 Millionen andere Spiele liegen, die ich auch noch durchspielen könnte. Und für mich trifft das eben so ein bisschen den Sweet Spot hier an der Stelle. Aber ja, diese Diskussion, gerade bei Ragebound finde ich richtig schade, weil ich finde jetzt 20, 25 Euro und dann so ein halbes Dutzend Stunden coole Action, das würde ich auf jeden Fall auch empfehlen, was wir hier, glaube ich, auch gemacht haben letzte Woche.
Das sind die Spieleentwicklungstricks. Ja, entweder machst du so eine riesige Open World, dass du sagen kannst, okay, ist natürlich auch teuer, das zu entwickeln, aber irgendwann rechnet sich sehr. Dann machen wir dann noch eine große Gegend, sind nur noch mal 3 Missionen und 3 Türme, die du erklettern musst. Mhm. Also entweder hast du Spiele, die ganz, ganz groß aufgebläht sind, oder du hast kurze Spiele, die knallhart schwer sind. Na, und du sagst, so ein Metroidvania, so ein Hollow Knight kriege ich auch ein paar Stunden durch, wenn ich es richtig kann, aber das Spiel macht es mir dementsprechend schwerer, also ist es dann vertretbarer. Wobei ich glaube, Hollow Knight war ja auch günstiger zu Beginn als jetzt 25.
Oder? Das ist schon so lange her, ich weiß es tatsächlich nicht mehr.
Ich muss es auch mal checken. Aber ja, dieses, ich bin dabei euch.
Du recherchierst das mal eben und ich würde sagen, wir können einmal zum nächsten Thema weiterspringen. Es ist ein Spiel, was mich durchaus interessiert, zumindest Kuros Meinung dazu. Ich weiß nämlich, du hast es gespielt. Es ist ein Spiel, was jetzt im Early Access ist, seit 29. Juli für PC und Xbox, ist im Game Pass enthalten. Und es geht um Grounded 2. Was kannst du uns da erzählen, Kuro? Hat sich das weiterentwickelt im Vergleich zum ersten Teil oder ist das im Grunde das Gleiche in Grün?
Das Gleiche in Grün finde ich tatsächlich ziemlich witzig.
Ich bin nicht vorbereitet als Gag, ist mir spontan gerade eingefallen.
Not bad. Jedenfalls, ich würde, glaube ich, behaupten, ich habe den ersten Teil im Early Access gespielt und der zweite Teil ist jetzt auch wieder im Early Access. Ich glaube, es ist der Fall von das Gleiche in Grün, aber die Farbe ist ein bisschen grüner. Es ist ein bisschen satteres Grün.
Okay.
Ich habe jetzt 2 Abenden gespielt, zu viert und beziehungsweise einmal zu dritt. Und es macht einfach herrlich viel Spaß, weil es ist so ein, weil die Prämisse und das Setting halt so ungewohnt ist und so frisch. Klar, das ist halt grounded, ne? Es ist so ein bisschen Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Aber es ist, funktioniert auch im zweiten Teil, auch wenn es genau wieder das Gleiche ist, so von der Story. Du spielst die gleichen Kids, die sind wieder oder immer noch klein und bist in einem etwas anderen Vorgarten und musst dich da halt so ein bisschen Ressourcen sammeln, zusammenraufen und die Gegend erkunden. Aber dadurch, dass dieses Setting halt einfach so frisch ist, nach wie vor, ist es halt einfach, allein schon die Erkundung fand ich richtig unterhaltsam. Und es hat so einen leichten Stranger Things Vibe, ne, so dieses, so ein bisschen Retro, so ein bisschen, ne, Kids müssen irgendwie, ja, gucken, wie sie klarkommen. Ja. Und ich finde es herrlich charmant.
Und so ein 80er-Vibe so ein bisschen, ne? So wie die Goonies oder sowas vielleicht.
Genau, auch. 80er, 90er-Jahre-Vibe. Und es funktioniert so, wie Grounded funktioniert hat. Es bietet das, was der erste Teil geboten hat. Aber ich habe halt auch gelesen im Vorfeld, dass Obsidian, das Entwicklerstudio oder die Leute, die daran arbeiten, gesagt haben, so ey, wir sind hier bei der Unreal Engine 4, sind wir an die Grenzen gekommen. Wenn wir halt große neue Features irgendwie oder neue Sachen in das Spiel implementieren müssen, brauchen wir halt ein neues Grafikgerüst. Und das ist jetzt die Unreal Engine 5. Und so wie ich das auch von Freunden mitbekommen habe, die den ersten Teil gespielt haben, die haben gesagt, so ey, beim ersten Teil habe ich in die Early Access Phase reingeschaut und das war nett, aber dann habe ich bis zum Full Release gewartet und das war für mich eine der besten Erfahrung, die ich so in diesem Survival-Genre gemacht habe. Mhm. Und die meinten jetzt halt auch, der zweite Teil hat halt richtig viel Umfang und Features und Content und Sachen, die du dich austoben kannst. Und deswegen fühlt sich das ein bisschen vollwertiger an als beim ersten Teil zum Early Access Start. Und ja, es macht einfach Spaß. Aber wenn du halt Angst vor irgendwie Viechern hast, die mehr als vier Beine haben, dann um Gottes Willen wird dieses Spiel dich wirklich Angst einjagen.
Ist da so ein Modus, wo man die Spinnen entspinnen kann? Da gibt es so manche Games, wo so eine Reglermasse, da sehen die aus wie so.
Das geht. Ja? Das war auch ein großes Feature im ersten Teil und ich glaube, das geht auch jetzt schon im zweiten Teil, habe ich nicht gemacht, aber wenn ich dann irgendwie so eine etwas größere Spinne gesehen habe, war auch erstmal auf jeden Fall absolute Panik. Also dieses Spiel schafft, obwohl es so niedlich aussieht, wenn du dann irgendwie so eine große schwarze Spinne siehst, die dann auf dich zukommt, dann ist auf jeden Fall erstmal absolute Panik. Auch ja, Skorpione auch wirklich, wirklich furchtbar.
Aber wenn du jetzt sagst, dass es prinzipiell schon ähnlich ist im Vergleich zum Vorgänger, warum macht man eigentlich dann nochmal einen Early Access, wenn man denkt so, okay, ihr habt doch eigentlich das Konzept schon gemacht und ihr habt doch schon die Erfahrung aus dem ersten Teil gesammelt und so. Glaubst du, das hat noch irgendeinen anderen Grund, warum man jetzt wieder in diese Frühphase geht? Weil es natürlich, glaube ich, auch immer ein bisschen Leute mittlerweile abschreckt, zu sehen von, ja, das Early Access gucke ich vielleicht nochmal, wenn es irgendwann später final released wird.
Ja, vielleicht ist es halt auch einfach mittlerweile so ein Safety-Net, ne? Dass man im Zweifelsfall einfach sagen kann, wenn irgendwas negativ auffällt oder sich die Leute an irgendwas stören, dass man sagen kann, so, ja, aber Freunde,
ist das noch Early Access.
Ne? Wir können ja noch das Feedback sammeln oder noch anpassen.
Early Access hast du rausgefunden, wie du dir eine Beta bezahlen kannst. Also,
ja. Ne? Aber im Falle von Grounded 2 muss ich echt sagen, das funktioniert gut. Ich finde, das sieht richtig toll aus, auch wenn ich jetzt gelesen habe, und das ist so grundsätzlich ein Problem, das ich mit der Unreal Engine 5 habe. Also ich war schon ein Fan von der Unreal Engine 4, weil ich hatte auch das Gefühl, dass die ganz cool optimiert war. Aber bei der Unreal Engine 5, egal was ich spiele, selbst auf meinem Zuhause, ich habe, würde ich sagen, schon ein High-End-System. Mhm. Jetzt keine 5090 oder so, aber immer noch eine 4080 Nvidia-Grafikkarte.
Auch ganz gut.
Die schon ganz gut ist. Und ich kann es nicht auf den höchsten Einstellungen in 4K spielen. Also da komme ich halt nicht auf 60 Frames, die mir dann doch schon ein bisschen wichtig sind. Da muss ich so ein bisschen rumschrauben. Und ich finde das immer so ein bisschen schade, weil ich mir denke, ja, das sieht echt cool aus und die Unreal Engine bietet viele Features. Aber so was Optimierung betrifft, hatte ich da schon echt so 2-3 Spiele, die richtig Kraut und Rüben waren.
Das Mafia übrigens auch jetzt Unreal Engine 5. Also die haben vorher immer eine eigene Engine verwendet für die anderen Mafia-Teile. Und jetzt würde mich auch mal interessieren, wie das auf deinem PC dann laufen würde. Mhm. Aber da hatte ich zumindest auf der PS5 jetzt keine großen Probleme, aber ja, das ist immer ein bisschen schade, auch ein bisschen unbefriedigend, wenn man schon so einen geilen PC hat und dann denkt so, ach, wieso muss ich denn jetzt da die Settings runterstellen, wieso läuft denn das nicht optimal? Aber ich finde schon, wenn man das so sieht hier, das sieht schon cool aus. Wie ist denn das so? Ich habe gelesen, das Spiel skaliert prinzipiell nach der Anzahl der Mitspielenden. Würdest du sagen, es ist auch ein Spiel, was man alleine sinnvoll und mit Spaß spielen kann oder ist das schon ein reines Multiplayer-Ding?
Also alleine habe ich es bis jetzt noch nicht gespielt. Ich habe zumindest von einem Freund gehört, der das halt alleine gespielt hat und der hat gesagt, dass er klarkommt. Also ich habe mich schon ich habe mir auch die Frage gestellt, nachdem er das gesagt hat, weil es gab so 1-2 Momente im Spiel am Anfang, wo dann in so einen Ameisenbau rein bist.
Ja.
Und wenn du dann eine Ameise angreifst, dann finden die anderen das auch nicht cool. Und das war schon ein bisschen knackig. Das fühlte sich schon so nach einem klassischen, fast schon wie einem Raid an, so irgendwie so ein Dungeon, in den du reingehst, wo wir dann auch Sachen holen mussten. Das hat man gerade auch in einem Gameplay gesehen, diese Ameisenlarven, weil du kannst die jetzt auch quasi Ameisen so als Reittiere heranzüchten. Mhm. Und da musst du halt rein. Du kannst diese Larve nur so über die Schulter tragen und die anderen müssen halt so gucken, dass die das. Weil wenn du getroffen wirst von der Ameise, dann verlierst du, lässt es auch fallen. Und das war schon eine knackige Herausforderung. Da habe ich mich gefragt, alleine. Ja, das schon.
Es klingt nicht so, als würde es Spaß machen alleine.
Ja, echt schwierig, aber ich glaube grundsätzlich alleine, ja, selbst wenn es alleine Spaß macht, ich würde es auf jeden Fall empfehlen, das mit mehreren Leuten zu spielen. Also grundsätzlich, egal was du da in diesem Genre spielst, sei es DayZ, sei es ein Valheim, schnapp dir da mindestens eine Person, die irgendwie mitspielt und dann multipliziert sich der Spielspaß um diesen Faktor.
Aber nochmal zusammengefasst oder nochmal in Kurzfassung, würdest du es den Leuten empfehlen, das jetzt aktuell zu spielen?
Ich glaube, ich würde es Leuten schon empfehlen, jetzt im Early Access zu spielen. Also es ist so, wie ich das jetzt mitbekommen habe, gibt es genug Aspekte, um diverse Stunden darin zu verbringen. Klar, die Spielwelt ist nicht so groß, wie sie im fertigen Release sein wird. Mhm. Das ist, weiß ich nicht, vielleicht ein Viertel oder ein Drittel von dem, was da noch auf der Karte zu sehen ist. Aber da gibt es schon, ja, nicht unbedingt verschiedene Biome, aber schon so Abschnitte, wo du dann auch schwierigere Gegner siehst. Mhm. Aber es hat auch so einen leichten, so einen Monster-Hunter-Reiz, weil das neue Monster, das du erlegst, bringt dir neue Ressourcen. Und wenn du diese analysierst, kriegst du halt auch neue Rezepte oder Zugriff zu neuen Ausrüstungsteilen. Und das ist dann irgendwie cool, wenn du dann so siehst, so, ah, hier diese Spinne, gegen die hatte ich keinen Stich am Anfang, aber dann bastle ich mir was Neues und dann bin ich ein bisschen stärker, dann kriege ich diese Spinne down. Mhm. Das ist irgendwie so ein netter Loop, dass du dann halt, ah, jetzt kann ich noch eine bessere Rüstung und noch bessere Waffen bauen. Und dann, ah, dieser Skorpion, den schaue ich mir mal an. Und das ist irgendwie in diesem Setting auch sehr charmant. Und ja, also mir hat das bis jetzt sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Alright, vielen Dank dir für die Eindrücke zu Grounded 2. Schaut mal rein, wenn ihr Bock habt, für PC und Xbox jetzt im Early Access. Und von Skorpionen und anderen Gartentieren kommen wir jetzt zu einer kleinen Maus. Die letzte Woche zu sehen in der Indie-World-Präsentation von Nintendo, da hat das Spiel eine prominente Rolle gespielt. Es geht um Mina the Hollower, ein Spiel, auf das ich durchaus warte. Es ist nämlich das neue Spiel von Yacht Club Games, den Machern von Shovel Knight. Und dieses Spiel soll eigentlich schon lange, lange draußen sein. Es teilt das Schicksal vieler andere Spiele, die mal über Kickstarter finanziert wurden. Ich habe gestern aus Spaß noch mal reingeschaut. Es stand so für Ende 23 von wegen, ja, da wird dir dann dein Spiel geliefert.
Ist da noch eine Wii U-Version versprochen worden?
Wahrscheinlich. Nee, glaube ich da jetzt mal nicht, aber wahrscheinlich für die Switch 1 würde ich jetzt mal von ausgehen. Ja, ja. Für die wird es auch kommen. Es gibt aber die Demo auch für die Switch 2 natürlich. Und ich habe sie durchgespielt, aber ich weiß, dass sie hier noch jemand am Tisch auch durchgespielt hat und das ist der gute Gregor. Hat es deine Erwartungen erfüllt? Ist das für dich ein Spiel auf dem Niveau von Shovel Knight, zumindest auf Basis der kurzen Demo, die es jetzt gibt?
Ja, ich muss da, glaube ich, zweierlei Maß messen. Einerseits müssen wir es natürlich ein bisschen an Shovel Knight nochmal anlehnen, wegen der Vorerfahrung, die man von Yacht Club Games dann hat. Ich habe immer beim ersten Eindruck gedacht, schon seit ich vor vielen Jahren die Trailer gesehen habe, okay, mit, ich will immer Hollow Knight sagen, Shovel Knight. Ja, was ja auch Mina the Hollower, Hollow Knight, Shovel Knight. Da ist Hollow Knight übrigens 14,99 zum Launch. War es gewesen, damit wir die Frage beantworten. Ich kann mich noch erinnern, dass ich die ersten Trailer gesehen habe und was die ja mit Shovel Knight damals geschafft haben, ist was, was dann so gang und gäbe auch geworden ist in der Spielindustrie, dieses Games im Retro-Styling machen. Die haben ja bewusst diesen NES-Ästhetik-Stil genommen bei Shovel Knight und daraus ein echt schönes, im Classic-Style, aber mit modernen Elementen gemachtes Side-Scrolling Jump'n'Run draus gemacht. Mega Man, DuckTales, so die Capcom-Games im Vorbild. Als ich das gesehen habe, war mein erster Gedanke Oracle of Seasons und Ages.
Ja, stimmt.
Das sieht sehr nach den Zelda-Games auf dem Game Boy Color aus. Also es hat diese typische, ja, ein bisschen mehr natürlich als das, was auf dem Game Boy Color möglich war. Aber wer sich noch daran erinnert, die Farben drauf waren zum Beispiel nicht alle knallig, sondern hatten vielleicht so ein bisschen leicht was Dumpfes. Mhm. Das sieht hier schon ein bisschen dem Stil gemacht aus und auch wie die Sprites so zusammengebaut sind. Und es sieht eben aus wie so ein Top-Down-Zelda. Gab ja auch bereits vor ein paar Monaten die PC-Demo. Ich schätze mal, es ist die gleiche gewesen. Die war aber limitiert zum Steam Next Fest und da hatte ich sie leider verpasst. Mhm. Dementsprechend habe ich mich gefreut, die jetzt hier zu spielen, die übrigens auch limitiert ist. Die könnt ihr, glaube ich, irgendwie auch für eine Handvoll Wochen spielen.
8. Und das auch nur auf Switch, obwohl es für alle Plattformen erscheinen wird.
Genau, also anscheinend, weil sie da jetzt vielleicht nochmal eine Kooperation mit Nintendo wegen der Indie World oder so gemacht haben. Release selber ist ja an Halloween, also 31.10. hier. Und ja, ich habe mir ein bisschen sowas in Richtung Zelda-ish erwartet, aber natürlich, wenn du weißt, Yacht Club Games, die haben Shovel Knight gemacht, da ist eine große Action-Komponente bei. Lag vielleicht auch an der Waffe, die ich gewählt habe. Du hast jetzt zu Beginn dann die Möglichkeit, verschiedene Waffen zu wählen. Ist es dein Gameplay? Dann hast du
das
mit dem Schwert.
Gameplay. Ich habe das Schwert genommen.
Ich habe die Peitsche genommen und habe damit eine Art Top-Down Castlevania so ein bisschen bekommen. Es hat so ein bisschen leichten Castlevania-Vibe gehabt, also wenig Zelda-ish. Ich glaube, du konntest auch keine Karte oder sowas zuschalten, oder zumindest habe ich den Button nicht gefunden. Weiß jetzt nicht, ob da bewusst drauf verzichtet wurde.
Nee, aber es war so linear in der Demo.
Genau. Es ist auch jetzt nicht so komplex, dass du jetzt hier, also wir waren jetzt in der Demo, dauert so 40, 45 Minuten, nicht wirklich, dass du groß in Dungeons bist. Zwischendurch immer Springen und Kampf-Challenges, unter anderem auch hier große Bosse. Ich fand, wie du dich mit der Maus bewegst, ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ja. Du musst dich mit dem Knopf irgendwie unter dem Boden durchgraben, wo du das wieder für zum Springen benutzen kannst. Du hast aber keinen Block und die Gegner sind teilweise sehr schnell bei dir da und hauen da drauf. Also du musst dann gucken, da ist kein so Quick-Ausweich und sowas, sondern du musst da fast schon planen, wie du mit deinen Moves umgehst. Und ich fand das kniffliger als erwartet und ich habe noch nicht ganz so den Flow gefunden, muss ich sagen, innerhalb der Demo.
Geht mir genauso. Also ich mag den Stil. Ich finde auch, der Soundtrack ist wieder überragend tatsächlich. Ja. Also der gefällt mir richtig gut. Ich hatte ein bisschen mit der Perspektive hier und da Schwierigkeiten. Also jetzt nicht nur bei den Bossen, die in der Demo drin sind, sondern zum Beispiel auch bei fliegenden Gegnern. Also die haben zwar einen Schatten, aber wenn die dann so ihre Bögen geflogen sind, so Richtung, Richtung Maus, um mich anzugreifen, konnte ich manchmal schlecht einschätzen, wo ich jetzt genau hinschlagen muss, um die Gegner zu treffen. Und mir fehlt so ein bisschen diese Präzision, die Shovel Knight natürlich dadurch hatte, dass es einfach nur links, rechts auf einer 2D-Ebene funktioniert hat, ohne dass du dich in vier Richtungen bewegen konntest. Und ist schon alles cool, aber natürlich ist auch, also Shovel Knight ist ja mittlerweile einfach echt all, also von den Jahren, dass es rauskommt, 10, 11, 2014 oder so würde ich jetzt mal tippen.
Wurde ja auch richtig ausgeschlachtet.
Genau, und diese Ästhetik, auch das, was wir jetzt hier haben, auch wenn die ein bisschen anders ist, dieser Game Boy Color Look, das ist natürlich schon alles sehr, sehr, sehr häufig jetzt gemacht worden in jeglicher Form. Und ich bin nicht richtig euphorisch gewesen nach der Demo. Ich finde das alles okay und es passt und ich werde es sicherlich auch spielen, wenn es rauskommt. Aber so den großen Hit habe ich jetzt in der Demo einfach noch nicht erlebt für mich persönlich.
Ja, sie haben irgendwie gefühlt, also anhand der Demo zumindest, da muss man mal gucken, wie das mal ist, wenn man sich wirklich an Steuerung und alles gewöhnt hat, nicht richtig noch nicht die Formel gefunden, wie du diese Top-Down leicht isometrische Perspektive mit präzisem Platforming und Kampf vor allem miteinander verbinden kannst. Ja. Bei den Zeldas ist es ja bewusst limitiert. Hast eine Handvoll Games gehabt, eben wo du dann mit der Feder springen kannst, aber das war eher ein vereinzeltes Element und hier musst du ja wirklich viel mit Sprungeinlagen machen und präzisen Timings.
Wir haben es hier eben gerade mal kurz gesehen für die Leute von euch, die Videoversion gucken. Was mich wirklich gestört hat, ist, dass dieser Untertauch-Move, dass man quasi unter die Erde geht, um woanders wieder rauszuspringen, dass das immer dauert, bis du löst diesen Move aus, aber du bist nicht sofort unter der Erde, sondern es vergeht irgendwie so eine halbe Sekunde und derzeit wirst du häufig dann noch getroffen, bis eben dieser Move dann wirklich ausgelöst wird. Das hat mich manchmal irgendwie gestört. Also die Timings kamen mir so ein bisschen off vor hier und da.
Ja, ja, die Gegner haben auf jeden Fall wesentlichen Geschwindigkeits-, Reichweiten- und Angriffsvorteil dir gegenüber. Und du musst fast schon, ich musste sehr konservativ spielen. Also wir sehen jetzt gerade in der Videofassung den zweiten Boss, der in der Demo hier ist. Den habe ich zum Glück First Try geschafft, aber weil ich dann auch mein Estus Flask gut benutzt habe, übrigens eine Handvoll Souls Elemente auch dabei.
Jetzt schon, du verlierst doch deine Sachen, die du eingesammelt hast.
Genau, also die haben auch so mit Erfahrungspunkten, also leichte RPG-Elemente, wo du dann bestimmte Sachen aufwerten kannst, Zelda 2-Style. Und Estus Flask, die du irgendwie wieder mit aufbauen musst. Ich muss mich auch wieder daran erinnern, okay, roter Balken ist Energie ist da, gelber Balken ist Energie ist weg. Weil normalerweise ist es andersrum, hatte ich das Gefühl gehabt. Der rote Balken zeigt an, dass ich dann Energie habe und shit, warum bin ich jetzt gestorben? Ach, ich hatte nichts mehr. Das sind also so kleine Stellschrauben. Ich weiß nicht, inwiefern du nach 4, 5, 6, 7 Jahren Entwicklung oder wie lange das jetzt schon da ist, also das ist ja schon Jahre her, wo die ersten Trailer gekommen sind, da noch groß was machen kannst, ein paar Monate vorher. Die machen das ja jetzt wahrscheinlich auch nicht von wegen Feedback von, ist ja kein Early Access, sondern schau dich die Demo an, ich bin mir sicher, das Spiel ist effektiv fertig, so wie das jetzt hier ist und bedeutet eher, kommst du mit den Systemen zurecht, die da gezeigt werden. Es ist leider nicht das, was ich mir erhofft habe, so lieber auf den ersten Blick bei so einem Game, wo ich sage, oh, der Trailer sah cool aus und jetzt spiele ich das Spiel und ach, endlich, ich habe richtig viel Bock drauf, wieder das zu machen. Das ist eher eins, es sieht gut genug aus, dass ich mich ein bisschen durchwürge, um dann mich daran zu gewöhnen.
Durchwürge ist sehr
negativ. Ja, es ist sehr negativ konnotiert natürlich, aber ich muss erstmal arbeiten, bevor der richtige Spaß sich einstellt.
Aber hattet ihr diese Liebe auf den ersten Blick bei Shovel Knight damals?
Ja, schon relativ.
Doch, zu einem gewissen Teil.
Okay. Ich habe das alles, also auch es gab ja später diese Treasure Trove Collection davon. Ich habe da jeden Teil von durchgespielt und fand das echt richtig super.
Es ist auch, Shovel Knight muss natürlich auch mit dem Anspruch dich dran gewöhnen, aber ich fand, das funktioniert als Sidescroller eben, ist schon deutlich einfacher lesbarer, wenn du mal Mega Mans oder DuckTales oder andere Sachen von damals gespielt hast. Es ist so diese Gameplay-Sprache, die dann eben umgesetzt wurde auf die moderne. Und da bin ich auch okay damit, wenn ich nicht alle Sprünge und Pogo Jumps oder sowas dann perfekt mache. Und stilistisch, musikalisch und alles hat es mich auf jeden Fall direkt mehr gepackt als das hier. Und ich bin ein riesiger Zelda-Fan. Gerade bei solchen Sachen dachte ich, das sauge ich sofort auf und es war noch nicht ganz das Gefühl da.
Hast du es auf Deutsch gespielt oder auf Englisch?
Auf Deutsch, ja.
Also fandest du es auch irritierend, wie Hollower übersetzt ist auf Deutsch?
Mina, die Höhlerin.
Höhlerin, ja. Ich wusste nicht, dass Höhlerin...
Höhlerö.
Dass das wirklich überhaupt ein Wort ist, was man im Deutschen benutzen würde, aber offensichtlich Naja, es ist auf jeden Fall nicht ganz so cool.
Aber auch Mina the Hollow ist ein bisschen so ein gewöhnungsbedürftiger Titel.
Ja,
weiß
stimmt.
Nicht, ob der, also wir hatten es ja schon bei The Adventures of Elliot, was natürlich nach The Legend of Zelda klingt, aber für sich alleine klingt es auch ein bisschen komisch.
Das mir zum Beispiel overall besser gefallen hat, muss ich sagen, als Mina the Hollow, auch wenn man es jetzt nicht richtig vergleichen kann, aber so als Action-Adventure.
Wäre ich dabei. Ich würd beide spielen. Die beide haben mich nicht zu 1000% sofort überzeugt, aber finde ich schön, dass wir auch solche Games bekommen und ich glaube aber nicht, dass es der Welterfolg werden wird für Yacht Club Games mit Shovel Knight. Das war einfach Right Place, Right Time damals. Und du bist so, das hast du ja auch schon erwähnt, Fabian, so übersättigt mit Spielen in nicht vielleicht exakt der gleichen Art, aber Retro-Styling an andere Genres angelehnt, was Eigenes draus machen. Das ist jetzt ein Game unter vielen und nicht, oh, das ist das Shovel Knight von damals.
Ja, das stimmt. Naja, warten wir es ab. Wir haben noch 3 Monate, bis es rauskommt. Ein Spiel, was jetzt schon erschienen ist und was der gute Kuro für heute nominiert hat. Auf das bin ich sehr, sehr gespannt, weil ich habe mir da natürlich auch ein bisschen im Vorfeld jetzt Videomaterial angeschaut. Das gibt es leider nur für PC aktuell, deswegen habe ich es jetzt nicht selber gespielt. Aber ich bin richtig heiß darauf, was du jetzt erzählst. Kuro ist Mitte Juli erschienen. Mhm. Es geht um The Drifter. Was für ein Spiel haben wir hier vor uns?
The Drifter, und das hatte ich vorher gar nicht auf dem Schirm, ist, würde ich sagen, ein klassisches Point-and-Click-Adventure. Und okay. Das ist ein Genre, das ist ja gut, aktuell jetzt nicht so unfassbar belebt ist, aber es ist ein herrlich oldschooliges, zumindest optisch, Point-and-Click-Adventure. Und ich hatte es gar nicht auf dem Schirm, aber vor ein paar Wochen habe ich mit dem Kollegen Alexander Bohn-Elias von Eurogamer habe ich Rematch gespielt und er hat gesagt so, ey, kennst du The Drifter? Und ich so, nee, sag mir nichts. Und dann habe ich mir das mal angeschaut. Und das war für mich Liebe auf den ersten Blick, weil schaut euch einfach mal dieses Spiel an. Das ist ein fabelhafter, ja, Retro-Pixel-Art, der mir richtig, richtig gut gefällt. Und dieses Spiel, das ist halt, ja, Point-and-Click-Adventure, aber es ist optisch erinnert das so ein bisschen an LucasArts-Zeiten.
Yeah.
Spielerisch geht's, finde ich, so ein bisschen vom Gefühl her in Baphomets Fluch, im Sinne davon, dass es halt eine ernsthafte Geschichte erzählt, es hat so ein bisschen übernatürliche, düstere Vibes, so ein bisschen palpig. Du spielst den obdachlosen Mick Carter, der, in seine Heimatstadt zurückkehrt, weil er auf eine Beerdigung muss. Und er kommt halt in so einem, er reist per Zug an, aber er ist halt irgendwie, hat sich da so reingeschlichen und dann geht's direkt von Anfang an, wird es sehr, sehr abgefahren. Er teilt sich irgendwie dieses Waggon mit einem anderen Obdachlosen. Der dreht direkt durch, wird aber erschossen und dann musst du irgendwie fliehen. Und dann gibt es nur noch mehr Fragen. Also es ist so, von der einen Szene zur nächsten Szene, das hier ist alles relativ am Anfang, im ersten Kapitel, werden so viele Fragen aufgebaut, weil es erzählerisch dich immer kitzelt. Das ist so, ey, okay, was hat das mit diesen... Was hat es? Es gibt irgendwie einen Serienmörder. Ich glaube, der heißt Bucket Butcher. Was hat es mit dem auf sich? Dann gibt es so diese Sage, dass halt oder man spricht halt davon, dass Obdachlose auf der Straße verschwinden und dann ist von irgendwie Monstern die Rede mit grünen Augen. Und was hat es damit auf sich? Und dann gibt es noch eine krasse Komponente, die am Anfang direkt etabliert wird. Du kannst in diesem Spiel sterben. Aber du stirbst nicht, weil du kehrst irgendwie sofort wieder zurück.
Mhm.
Und anstatt, dass es halt, wie keine Ahnung, bei Baphomets Fluch, du scheiterst irgendwie an der Stelle und du stirbst, das Spiel wird neu geladen, ist es halt so ein bisschen in die Story mit eingebaut, dass diese Person weiß, was gerade passiert. Und so, ey, ich bin gerade gestorben, was zum Teufel ist denn hier los? Und erlebst dann die Szene nochmal und hast dann einen neuen Versuch. Und es gibt Momente, wo du so ein bisschen Trial and Error hast. Eine Szene, da musste ich vor irgendetwas fliehen oder mich damit auseinandersetzen und da habe ich, glaube ich, auf jede Art und Weise gescheitert, wenn man in dieser Szene scheitern kann. Aber es war nie nervig, weil es nicht so ist, so, okay, wir müssen neu laden. Sondern es geht relativ schnell, bist direkt wieder in dieser Action-Szene in Anführungsstrichen und kannst dann was Neues probieren. Und es sieht toll aus, es hat fantastische Sprachausgabe, es geht so ein bisschen in so Film-Noir-Richtung, dass der Protagonist auch oft mit sich selbst redet, so in Gedanken und dann aber wieder an den Gesprächen teilnimmt. Es ist cool geschrieben. Und ja,
was wir eben in dem Gameplay-Material gesehen haben, da wird vorgestellt, dass es zwei verschiedene Steuerschemata gibt, weil das Spiel, glaube ich, auch später mal auf Konsolen noch kommen soll. Hast du das ganz normal mit Tastatur und Maus gesteuert oder dieses Dual-Analog-Stick sich durch die Menüs mit diesen Radialdingern klicken?
Also ich habe es ganz klassisch mit Maus und Tastatur gespielt. Mhm. Ist super simpel. Weil du dich quasi mit dem Mausrad, du hast verschiedene wenn du irgendwie in der Umgebung bist, dann wird dir immer das vorgeschlagen, womit du interagieren sollst. Es ist nicht so, dass du halt so, ja, ich kann da hingucken und dann gucke ich dieses Objekt an, ein Autowrack, oder wähle dann dieses Interaktivität oder Interagieren Objekt aus und dann interagiere ich damit oder handle damit. Sondern es ist immer, das Objekt in der Umgebung zeigt dir quasi das an, wie oder direkt die richtige Art, wie du damit interagieren kannst. Hast du eine kleine Leiste mit Objekten, da kannst du halt mit dem Mausrad durchscrollen. Was ich ganz cool finde, du hast noch einen Menüpunkt, da werden dir quasi so deine Gedanken angezeigt. So ein bisschen wie quasi wie so eine Quest mehr oder weniger.
Du kannst dir so einen Tipp geben lassen, indem du nochmal, was muss ich gerade machen und du denkst nach oder?
Nee, nicht so, aber es werden nochmal so Gedankengänge, was halt gerade passiert ist, so, hey, dieser Typ wurde erschossen, was hat es damit auf sich? Oder ja, diese, warum verschwinden gerade diese Obdachlosen, und das sind, oder hier, ich muss jetzt zum Friedhof, weil da ist die Beerdigung, wie komme ich da hin? Das sind einfach nochmal so Gedanken, ja, Punkte, die einfach schön übersichtlich nochmal aufgegliedert werden, damit du einfach nicht vergisst, was irgendwie gerade abgeht.
Wo du gerade aufgegliedert sagst, ist es denn auch so, also ist das ein großes zusammenhängendes Spiel wie so ein klassisches Adventure? Du hast ja eben schon gesagt, dass es auch diverse Szenen gibt, in denen man sterben kann und man dann irgendwie sich anders entscheiden muss. Oder ist das strukturiert in Akte, Kapitel oder Szenen und du weißt, okay, diesen Teil des Spiels habe ich jetzt gemeistert und ich werde nie wieder in diese Location zurückkehren und da nochmal Items sammeln oder irgendwas machen, weil es eigentlich ein lineares, segmentiertes Spiel ist?
Ich glaube, es ist ein bisschen beides. Also ja, es gibt Kapitel. Und das ist auch immer schön stimmungsvoll und sehr stylisch, finde ich, eingearbeitet. Ich bekomme auch relativ schnell eine Karte, wo verschiedene Standorte angezeigt werden, die ich schon besucht habe. Und bei einigen kann ich dann auch wieder hin. Bei einem Punkt sagt er so, ja, da will ich jetzt erstmal nicht wieder zurück. Mhm. Aber da kannst du dich auch ein bisschen frei bewegen. Aber es ist eigentlich immer klar, was du machen sollst. Und das ist auch, und da habe ich jetzt mit ein paar Leuten gespielt, weil Jasper bei Game 2 hat's gespielt, Esther hat's gespielt. Es gibt Rätsel und die sind alle bis jetzt sehr, sehr logisch.
Okay.
Also es ist kein Hamster in Mikrowellen-Ding bis jetzt, sondern es ist oftmals, also ich musste irgendwie in so eine Kabine rein, ich habe einen Ziegel, ich nehme diesen Ziegel und ich werfe ihn halt durch die Glasscheibe. Und das ist bis jetzt alles immer relativ logisch und plausibel aufgebaut. Wobei Jasper und Esther meinten, das ist fast schon zu logisch, weil für deren beiden Geschmäcker der Schwierigkeitsgrad dadurch dann verhältnismäßig niedrig ist, weil du meistens durch die Logik so, ja, es ist offensichtlich, was ich jetzt machen muss. Und die Objekte, die ich dafür habe, stehen mir zur Verfügung. Also komme ich relativ schnell auf die Antwort.
Ja.
Was ich bis jetzt nicht sonderlich störend empfand, weil auch ich nicht immer super smart bin, weil, wie gesagt, es gab eine Stelle, wo ich fliehen musste. Und es war eigentlich relativ logisch, was man machen musste, aber ich habe wirklich so jeden Schritt so, und dann den nächsten Fehler, den man machen konnte, den habe ich gemacht.
Alright. Vielen Dank dir, Kuro, für diese zahlreichen Eindrücke zu The Drifter. Jetzt wollte ich eben nochmal bei Steam kurz nachgucken, was es kostet. Ein Zwanni, wenn ich das richtig sehe. Und das ist auch schon fertig, ne? Es ist kein Early Access oder irgendwas noch in der Form. Genau, kann man auch mit dem Original Soundtrack, den ich im Trailer übrigens sehr gut finde. Ist der im richtigen Spiel auch so gut?
Ist richtig gut. Stark. Sprachausgabe gut. Optik gut.
Aber Englisch wahrscheinlich, nur keine deutsche Sprachausgabe, ne?
Ich glaube nur englische Sprachausgabe, aber deutsche Texte.
Alright, vielen Dank dir fürs Mitbringen. Und ich habe vorhin schon mal einleitend gesagt, nächste Woche ist Gamescom. Wenn ihr auch nach Köln fahrt, wir machen die Gamescom natürlich dieses Jahr wieder mit unserem Partner Samsung gemeinsam. Und Samsung macht noch so ein bisschen ein Side-Event. Die machen das World of Play Galaxy. Da könnt ihr an zwei Tagen hinkommen, Freitag und Samstag, jeweils von 14 bis 20 Uhr im Dock 2 in Köln. Der Eintritt ist frei. Da gibt es Panels, Diskussionsrunden, aber auch Gaming-Turniere. Und es werden Leute vor Ort sein, die ihr sicherlich kennt, zum Beispiel Maxim Markov oder auch der gute Wirt. Also wenn ihr sagt, hey, ich will dann nicht nur auf der Gamescom sein, sondern rundherum auch noch ein bisschen was erleben oder mir angucken, kommt da gerne vorbei. Und jetzt, bevor wir weitermachen, machen wir einen kurzen Spot Werbung und dann sind wir wieder zurück beim Game Talk. Hallo, herzlich willkommen zurück hier beim Game Talk. Und ich habe das Gefühl, dass The Drifter, was du eben vorgestellt hast, ist auch ein bisschen, also hast du gesagt, es ist ein ernsthaftes Spiel, ist es auch ein unheimliches Spiel oder würdest du das vielleicht auch als Horrorspiel oder sowas in der Art klassifizieren, wenn man da auch so auf vielfältige Art und Weise sterben kann?
Es ist explizit, bis jetzt würde ich nicht sagen, dass es ein richtiges Horrorspiel ist, aber ich finde, es ist so richtig schön schummrig und schaurig und diese,
okay.
Und das ist so wie so ein dicker Schleier, der sich einfach über das ganze Spiel legt und ach, es ist, ich finde es absolut herrlich. Also es ist toll.
Schön, das reicht mir als Überleitung aus zu meinem nächsten Thema. Ich habe nicht ein Spiel gespielt, über das ich mehr oder weniger zufällig gestolpert bin. Es ist schon vor einer Weile für den PC erschienen, jetzt aber auch für PlayStation und Xbox. Für Xbox wie auch für den PC, übrigens im Game Pass. Es ist ein Spiel namens My Friendly Neighborhood. Und das versteht sich selbst als eine Art Survival-Horror-Spiel, aber in einem sehr ungewöhnlichen Setting. Man ist selber ein Handwerker, der in ein eigentlich geschlossenes TV-Studio gerufen wird, weil über Nacht wohl dort wieder ein Sendesignal entstanden ist, was teilweise wohl das Programm überlappt, was dann auf den Sendern zu sehen ist. Und deswegen soll man hin, soll aufs Dach und soll die Antenne da demontieren. Und dieses Studio, was da verlassen ist, war früher der Produktionsort einer Show namens My Friendly Neighborhood, was offensichtlich eine Art Sesamstraße war. Und es dauert nicht sehr lang. Wir haben eben kurz gesehen, wie wir in der Rezeption begrüßt werden von so einer Sockenpuppe, die immer wieder im Spiel mal auftaucht, mit der führt man auch Dialoge. Und dann geht man da durch dieses Studio durch und erledigt verschiedene Aufgaben. Und es kommt zu Kämpfen mit allerlei wieder zum Leben erweckten Puppen, die per se nicht böse sind, oder glaube ich zumindest, dass sie nicht böse sind. Also die wollen einen alle umarmen und dabei kommt man dann mehr oder weniger irgendwann zu Tode, weil die einen so doll umarmen. Deswegen muss man die von sich fernhalten, zum Beispiel mit einer Rohrzange oder mit verschiedenen Schusswaffen. Das ist zum Beispiel so ein, ich glaube, das nennt sich Holodex oder so. So ein Ding, wo man quasi so normalerweise Adressen drin speichert und dann kannst du da diese Holodex. Karten rausschießen. Wie hast du es
genannt? Holodex.
Holodex, genau. Und ansonsten ist es in den spielerischen Mechaniken schon sehr, sehr nah auch an einem Resident Evil. Das heißt, es gibt feste Speicherräume, wo du dann für, nicht für Speicher, für, wie heißen die, für Schreibbänder, sondern für Münzen quasi speichern kannst oder dich auch heilen lassen kannst. Und es gibt da auch eine große Kiste, wo du Items drin ablegen kannst, wieder mitnehmen kannst, weil du ein limitiertes, kofferartiges Inventar hast, wo du Sachen hin und her verschieben kannst. Und das sind auch die typischen Sachen wie, oh, du findest hier eine Hälfte von einem Medaillon, was du an anderer Stelle benutzen musst. Und das Spiel hat eine sehr eigentümliche Stimmung. Ich würde hier auch sagen, das Spiel taugt nicht richtig gut als Horrorspiel oder so in der Art. Es ist nicht blutig oder auch nicht richtig krass oder so. Da ist keine krasse Gewalt drin, aber es ist so so dezent off und du hörst eben immer auch diese Puppen, wenn sie irgendwo rumstehen oder rumlaufen, ohne dass sie sich schon entdeckt haben, dass sie so ganz krude Sachen aufsagen, die wie so ein bisschen pervertierte Versionen von Sachen, die sie in einer Art Sesamstraße erzählen würden, wiedergeben. Zum Beispiel, es ist jetzt nur eine Sache, die mir gerade einfällt, da geht es darum, wie lernt man zählen als Kind und so, und dann erzählt diese Puppe so von wegen, ja, du schluckst eine deiner Hände runter und dann ist eine Hand in deinem Körper und die andere ist noch außerhalb deines Körpers und dann schluckst du die andere Hand auch noch runter und dann sind sie beide in deinem Körper. Und so komische Arten und du denkst die ganze Zeit so, okay, ist schon irgendwie spooky, aber es ist kein krass ernstes oder explizites Horrorspiel. Und das Kämpfen, man sieht es ein bisschen, hat einen sehr stark ausgeprägten Ragdoll-Effekt. Also diese Puppen werden dann irgendwo hingeschleudert und dann kannst du sie auch mit Tape, das ist so ein bisschen eine eigene Mechanik, die das Spiel hat, festkleben, damit sie später nicht wieder aufstehen können, weil du tötest diese Puppen in dem Sinne nicht. Also die werden immer nur betäubt und liegen dann irgendwo rum. Und wenn du Pech hast, sind sie später wieder da und stehen im Treppenhaus oder in einem anderen Raum wieder rum. Es gibt auch größere Areale, also zum Beispiel so einen richtig großen Studiobereich, wo dann, also das ist hier zum Beispiel, sind wir gerade auf dem Dach davon, da sind unten dann so mehrere Läden und Gebäude, in die du reingehen kannst, so ein Blumenladen und ein Pizzaladen und sowas. Und da gibt es dann auch noch einen größeren Gegner, so eine Art, so einen laufenden großen Vogel, so wie man es ja auch, glaube ich, aus der Sesamstraße kennt, der einen dann umtrampeln kann und sowas. Und ich habe es jetzt noch nicht durchgespielt, Aber ich finde es eine sehr interessante Variation, zumal ich am Anfang dachte, okay, das ist so ein typisches Spiel, wo du immer wegläufst und dich nur versteckst und du irgendwo in den Schrank gehst, damit die Gegner dich nicht kriegen. Aber nein, das ist schon ein ganz normales Survival-Horror-Spiel aus der Ego-Perspektive, wo du eben auch ganz normal in Echtzeit kämpfen kannst und sowas. Mit ein paar netten eigenen Ideen drinne. Zum Beispiel hier auch habe ich dann irgendwann gerafft, dass man an dieser Pizza-Uhr je nachdem, auf welches Symbol du drehst, gibt es verschiedene Boxen in der Umgebung, die dann aufgehen und dann kannst du dir daraus Items holen. Teilweise musst du das auch, weil die Story relevant sind. Und für Leute, die so ein relativ klassisches Horrorspiel in Resident Evil-Manier mögen, also hier ganz deutlich Hommage übrigens an Resident Evil 1, wo du auch dann das Badewasser ablässt, weil du brauchst dieses Item, was da rechts liegt. Und natürlich ist diese Puppe nicht tot in dem Sinne, sondern sie wird gleich nochmal zucken. Ich mag das ganz gerne. Es kostet normalerweise 30 Euro. Ich habe es jetzt über Game Pass dann gespielt und finde es interessant und würde es euch empfehlen, da mal reinzugucken, wenn ihr nicht gerade das krasseste Kampfsystem erwartet, weil das ist sicherlich nicht die große Stärke des Spiels.
Ich finde, das sieht aus wie so ein Softcore-Horrorspiel. Und es sieht dann aus, als wäre es wie für mich gemacht, weil ich so meine Probleme mit Horrorspielen habe, weil ich so die grundsätzliche Frage, so, warum möchte ich mich überhaupt gruseln? Will ich eigentlich gar nicht, will keine Angst haben. Aber das ist halt so vielleicht so ein bisschen nicht so dieses extreme, diese extreme Angsterzeugung, sondern einfach ein bisschen charmanter, ein bisschen eigensinniger und für den Preis. Das ist halt so die Spiele, von denen wir eigentlich, glaube ich, aktuell mehr brauchen. Mhm. In diesen, wo viele Spiele halt wirklich echt immer teurer und immer größer werden und mehr wollen. Ist das so ein bisschen andersartig, mit Ecken und Kanten, ja, aber ich mag eine coole Idee im Zweifelsfall fast lieber als die perfekte Spielmechanik. Mhm. Und das sieht fabelhaft charmant aus.
Also vielleicht noch ein Hinweis an der Stelle, was mich ein, zwei Mal ein bisschen aus der Bahn geworfen hat. Das Spiel nimmt es schon sehr ernst mit seinem, hier ist ein Speicherraum und du musst eine Münze bezahlen, um zu speichern, weil es gibt keine automatischen Speicherpunkte oder sowas denn dazwischen. Und du kannst halt unter Umständen dann auch weiter oder größeren Fortschritt verlieren, wenn du doch mal von so einer Puppe zu Tode geknuddelt wirst. Also daran denken, das Spiel nimmt das schon ernst, was es so macht oder auch die Art und Weise, wie es eben diese klassischen Horrorspiel-Ideen aufgreift.
Ja. So, ich habe ja seit Jahren nicht mehr das Problem, dass ich jetzt so super beängstigt bin von Horrorspielen, sondern ich nehme die gerne fürs Gameplay und für die Atmo dann sowas mit. Aber ich finde auch so als Alternative wirkt für mich ein bisschen, das ist das Five Nights at Freddy's für Boomer, ne? Weil ich habe kein großes Interesse an Five Nights at Freddy's, hat ja auch ein eigenständiges Konzept, aber die Kids, die gehen richtig wild da drauf ab. Mhm. Und mir schmeckt so eine Reminiszenz an meine Kindheit, meine Jugend, inklusive mehr Resident Evil Gameplay, statt ich gucke auf irgendwelche Monitore und dann kommt die Figur dann hinten raus, also Jumpscare-Style, finde ich wesentlich angenehmer. Hier wird es für mich, glaube ich, dann eher darum gehen, ob sich die Spielbarkeit und der Rätselgehalt gut hält nach einiger Zeit, weil irgendwann ist der Gag natürlich auch abgenutzt auf eine gewisse Art. Oh, guck mal, da sind Puppen jetzt als Gegner hier. Und wenn du dann ein paar Stunden gespielt hast und du nur noch hier quasi nach Schema F dann spielen würdest, wäre es ein bisschen schade, wenn das Einzige ist, was übrig bleibt. Aber von dem, was ich bisher in Gameplay und so gesehen habe, mir ist auch wichtig, mach vernünftige Rätsel rein.
Ja.
Weiß jetzt nicht, wie gut so das Kampf- und Schussgefühl ist. Das sah eher so, ja, haben wir auch da drin, aber ist jetzt so nicht
Piff,
so.
Puff, also es hat nicht so richtig wuchtig oder so, sondern du schleuderst die Gegner einfach eher so ein bisschen weg. Also die fetzen jetzt nicht auseinander oder sowas in der Art.
Ja, und es ist dann viel Potenzial, dann eben dann mit den Genre-Konventionen zu spielen, alleine so ein Bibo als Nemesis oder sowas da zu haben. Ne?
Ja, finde ich.
Knuddelig zu Tode. Knuddelig und wuddelig, bis dir die Luft wegbleibt.
Es tut einem irgendwie auch so ein bisschen leid, weil du gleich am Anfang schon denkst, wenn du da hinkommst, von wegen, ah, das war bestimmt hier mal cool und die hatten hier eine gute Zeit, wo die diese Show produziert haben und so. Und das ist alles schon so ein bisschen runtergekommen, weil das offensichtlich schon lange stillgelegt wurde und dann findest du auch immer so Zeitungsartikel, wo es noch um diese Sendung geht und wie die entstanden ist. Und ich kann mir auch vorstellen, dass da schon nochmal eine Ebene in der Geschichte dann später da dazukommt, die das so ein bisschen komplexer machen wird. Also ja, von mir aus eine kleine Empfehlung, ist jetzt kein Burner, was die Spielbarkeit angeht, aber wenn man so eine Art von Spiel mag und dann mal ein ungewöhnliches Setting haben will, dann kann man das mal angucken. Und ihr erinnert euch vielleicht daran, letzte Woche hatten wir den guten Vitus hier zu Gast und er kam aus L.A. zurück und hatte da Battlefield 6 gespielt. Mittlerweile teilt er sich dieses Privileg mit vielen Millionen anderen Menschen auf der Welt, denn es gibt ja gerade zwei große Open-Beta-Phasen. Eine davon ist jetzt schon vorbei. Die andere ist jetzt in dieser Woche später, wo wir das Spiel auch nochmal bei Rocket Beans dann im Programm haben werden. Und ich weiß, der gute Kuro, du hast dich da auch reingestürzt. Du warst auch einer der ersten, die hier in Slack, in unserem internen Kommunikationstool, begeistert den Trailer geteilt haben, als das Spiel angekündigt wurde. Bist du so ein richtiger Battlefield-Fan?
Ich muss sagen, ich habe den Trailer vor allen Dingen deswegen begeistert geteilt, weil Limp Bizkit lief. Ah, cool. Also ich finde, der Trailer mit Limp Bizkit Breakstuff, das ist so absurd, aber es funktionierte so gut, dass ich war richtig gehypt von diesem Trailer.
Okay.
Und ja, ich mag Battlefield. Ich mochte vor allen Dingen die früheren Battlefields. Ich bin mit 1942 groß geworden. Bad Company und vor allen Dingen Bad Company 2 sind für mich Meilensteine der Multiplayer First Person-Shooter-Erfahrung, natürlich zusammen mit Titanfall 2, ne? Also
oh ja.
Titanfall 2. Deswegen, vor allen Dingen, nachdem Battlefield 2042 mich super kalt gelassen hat, bin ich sehr gespannt darauf oder war sehr gespannt und bin es immer noch, wie Battlefield 6 einschlagen wird. Und es ist faszinierend ein bisschen, weil jetzt war das erste Beta-Wochenende und es ist spannend, so ein bisschen zu sehen, wie halt auch grundsätzlich so die Shooter-Community darauf abgeht und auch vor allen Dingen so Battlefield-Fans, weil im Vorfeld, als man gesehen hat, so, oh, Battlefield 6, und es ist ja super viel geleakt, war die Stimmung sehr euphorisch. Mhm. Ich habe jetzt so das Gefühl, nach dem ersten Beta-Wochenende ist es ein bisschen gemischt, weil das, was man spielen konnte in der Beta, waren vor allen Dingen Maps, die nicht super groß sind. Und ich finde, so dieses klassische Battlefield-Gefühl ist halt vor allen Dingen epic und große Schlachtfelder, Panzer, Fahrzeuge, Flugzeuge, Helikopter, alles wird irgendwie reingeworfen und du hast so ein richtiges Schlachtgefühl. Und das, was man hier auch so ein bisschen sieht, ist, also ich finde, Battlefield 6 fühlt sich so ein bisschen an wie der Anfang von Zurück in die Zukunft, wenn Marty McFly mit dieser Gitarre umgehangen vor diesem riesigen Gitarrenverstärker steht und einmal anschlägt. Nur, dass Battlefield 6 quasi das ist, dieses Setup, aber als 9-Minuten-Thrash-Metal-Song. Also würde Marty McFly die ganze Zeit weiter schrammeln. Es gibt ja wirklich gar keine Pause. Ich finde, es ist vom Spieltempo relativ hoch.
Das hat mich auch gesagt,
schon fast so ein bisschen an Call of Duty erinnert. Und es ist einfach wirklich die ganze Zeit Action, Zerstörung und schon eine gewisse Reizüberflutung, das ich einerseits geil finde und ich habe da nicht so wirklich ein Problem damit, weil mir macht das Spaß, aber ich komme halt auch von Call of Duty. Aber so dieses etwas klassischere Battlefield-Gefühl, was auch nicht immer super cool war, also in Battlefield 1942 fährt dir der letzte Jeep davon und du musst zur Front laufen und bist 10 Minuten unterwegs, dann kriegst du einen Kopfschuss und musst dann wieder von vorne loslaufen. Das gibt es halt nicht, aber es entfernt sich so ein bisschen von diesem klassischen Battlefield-Gefühl, hat es aber, finde ich, schon seit einiger Zeit gemacht, aber dieser Schritt wird irgendwie ein bisschen weiter, noch konsequenter gegangen. Und ich kann es auch verstehen, wenn Leute sagen, es ist nicht mehr das, was ich mir unter Battlefield vorstelle. Aber ich finde, es hat immer noch ein Alleinstellungsmerkmal, dadurch, dass halt einfach diese Zerstörungsorgie und dieses Geballer und Gefetze, das ist halt einfach, ey, das ist.
Also funktioniert heftig. Das gut, die Umgebungszerstörung für dich? Ist das gut umgesetzt?
Es ist fast schon ein bisschen zu gut umgesetzt. Also ich habe auch Videos gesehen von so einer Häuserfront, wo einfach so eine Propangasflasche stand und die Person hat dann einfach auf diese Propangasflasche geschossen und das ganze Haus ist eingestürzt. Also es ist für meinen Geschmack schon fast ein bisschen übertrieben, aber ich finde es technisch schon sehr beeindruckend. Ja. Also es ist, es fühlt sich nicht so segmentiert an, wie zum Beispiel noch bei dem Battlefield 2042, wo du gesehen hast, so ich schieße jetzt auf diese Wand und genau dieses Viereck, was ich getroffen habe, wird jetzt so blockartig rausgebrochen. Also es fühlt sich ein bisschen organischer an, ist für meinen Geschmack aber ein bisschen overtuned vielleicht. Aber vom Gunplay, vom Spielgefühl fühlt sich das, finde ich, sehr, sehr gut an. Ich habe da wirklich Bock drauf.
Wahrscheinlich das dann jetzt auch am PC gespielt, nicht auf Konsole, oder?
Ich habe es auf dem PC gespielt.
Wie ist da die Performance so? Ich habe da von den Konsolenversionen ganz Gutes gelesen.
Also es lief herrlich geschmeidig. Und da muss man natürlich grundsätzlich bei Battlefield immer ein bisschen vorsichtig sein, weil gerade so zu Launch-Zeiten das halt auch mal sehr buggy war, wenn man sich an Battlefield 4 erinnert. Und Leute schwärmen jetzt so von Battlefield 4, nachdem sie so den sechsten Teil gespielt haben. So, ah, damals, wisst ihr noch, wie schön Battlefield 4 war? Mhm. Ja, aber der erste Monat Battlefield 4 war absolute Pain und geradezu unspielbar. Also ich finde, man muss bei Battlefield immer, sollte man immer so eine gesunde Skepsis und Vorsicht mitbringen. Aber die Beta hat bei mir gut funktioniert. Ich hatte nicht irgendwie Abstürze. Es lief gut. Ich habe auch, weil ich liebe es immer so ein bisschen dann bei so großen Spielen mit großen Fanbases dann so in den Subreddits zu gehen und da halt auch viele Stimmen gelesen, die gesagt haben so, ey, hier meine, keine Ahnung, 10 Jahre alte Grafikkarte. Ich kann das Spiel immer noch 1080p mit 60 Frames spielen. Ist natürlich, ne, wird garantiert auch andere Stimmen geben, aber ich fand's, dass es auf technischer Seite bis jetzt ganz gut lief. Aber bin auch vorsichtig.
Ich habe auch bei Reddit mehrfach das gelesen, was du am Anfang angesprochen hast, dass die Leute gesagt haben, die Maps sind ihnen zu klein.
Ja.
Und es seien aber wohl jetzt Karten, die ja ausgewählt wurden, die eben zur kleinsten Gruppe später gehören sollen und die anderen Maps sollen später größer werden. Aber das ist natürlich was, wo das Spiel erstmal den Beweis noch schuldig bleibt, weil ich glaube, von größeren Karten erhoffen sich die Leute auch genau das, was du vorhin mal beschrieben hast, so dieses, dass man eher auch mal ein bisschen ein planerisches Moment noch hat oder auch mal 3 Meter laufen kann, ohne dass einen 7 Leute irgendwie unter Feuer nehmen, weil das alles schon, also klar, in diesem offiziellen Material ist es auch sehr verdichtet, aber das ist einfach wirklich pausenlose Action und ich glaube, nicht jeder möchte das gerne haben und möchte da auch mal ein bisschen mehr Ruhe auch erleben im Spiel.
Ja, es geht halt so ein bisschen so diese, was heißt Ruhe, aber so dieses taktische Überlegen, wie kann ich jetzt irgendwie mit meinem Squad, wo könnte ich hin? Weil das mochte ich halt auch immer im Battlefield. Im Gegensatz zu Call of Duty, wo relativ klar ist, so ey, es gibt mal vielleicht 3 Punkte und die musst du nehmen oder es ist halt klassisch Team Deathmatch. Mag ich es am Battlefield, dass du vielleicht gar nicht großartig am großen Ganzen teilnimmst, aber mit deinem Squad sagst du, hier, dieser Punkt, da gehen wir hin und den beschützen wir. Koste es, was es wolle. Und du bist in diesem kleinen Areal von diesem Punkt und das ist dann dein Kampf. So dein kleiner Nebenschauplatz. Das ist vielleicht nicht diese große Hauptstory von dieser Schlacht, aber du hast dir dieses kleine Scharmützel ausgesucht. Das mochte ich halt am Battlefield immer ganz gerne. Auf den Karten, die man jetzt gesehen hat, es ist natürlich schon schön, dass du halt statt, ne, nehmen Punkt A, B und C ein, gibt's hier noch D, E und F. Aber es ist ein bisschen kompakter und die Karten, die ich gespielt habe, das wirkt schon so ein bisschen vom Design her wie in Call of Duty. So hier, du hast deine Lanes mehr oder weniger. Klar gibt es vielleicht eine Lane mehr, aber es ist ein bisschen, du wirst so ein bisschen mehr durch so ein Nadelöhr getrieben. Fühlt es sich zumindest so an. Aber, muss ich auch sagen, fühlt sich gut an, fetzt, macht mir Spaß.
Cool. Der Vollständigkeit habe angemerkt, ich hatte es auch installiert und wollte es kurz spielen, aber ich weiß nicht, ob das eine Momentaufnahme war. Ich habe es dann gestartet, da stand so, ja, du bist in der Warteliste auf Platz x-tausend irgendwie, von wegen, wart doch mal jetzt. Und da habe ich gedacht, okay, was bedeutet das jetzt? Dauert das jetzt 3 Minuten oder dauert das eher 300 Minuten? Dann habe ich gedacht, ach komm, Kuro spielt das reicht. Der hat eh mehr Ahnung als du davon, weil ich natürlich für so Shooter-Multiplayer auch gar nicht so zu gebrauchen bin. Ich freue mich darauf, wenn es einen guten Singleplayer haben wird, der vielleicht dann auch was für Gregor sein wird, weiß ich nicht.
Ja, also so, ich habe zwar schon meinen Shooter dieses Jahr gespielt mit Doom. War das auch genug. Aber ja, ich würde, wenn, dann im Singleplayer spielen. Ich war gerade schon erschöpft einfach beim Zugucken. Wobei das auch noch jetzt natürlich nochmal zusammengeschnitten war. Ich habe es ja letzte Woche von Vitus gesehen, der sein richtiges Gameplay da hatte, wo es zumindest ein bisschen entschleunigter war als das, was man hier gesehen hat. Aber ohne die Hand am Controller zu haben, schon durch zu sein, ist auch eine Aussage für ein Spiel.
Das stimmt. Falls ihr mehr noch sehen wollt, Donnerstagabend hier bei Rocket Beans TV gibt's nochmal Battlefield 6 live zu sehen. Jetzt machen wir nochmal ein kurzes Päuschen an dieser Stelle und dann geht's hier weiter mit unseren letzten beiden Spielethemen für heute. Hallo, willkommen zurück im dritten und letzten Teil des heutigen Game Talks. Und jetzt machen wir weiter mit einer ganz anderen Art von Spiel nochmal. Es wird darin auch geballert, aber dann hören die Parallelen auch schon auf. Und es ist mal wieder eine Retro-Spielesammlung, auf die ich mich ganz besonders gefreut habe. Denn ich habe vor ein paar Monaten noch an anderer Stelle mal festgestellt, schon komisch, dass es davon keine Collection gibt von dieser sehr traditionsreichen Spielereihe, außer es gab mal eine auf PSP, von der ich jetzt aber sagen würde, die spielt so im Massenmarkt nicht wirklich eine große Rolle. Jetzt gibt es aber Gradius Origins von Konami. Und ich weiß, Gregor, du hast dich damit befasst und dir gefällt es auch ganz gut. Ich habe nämlich dein eigenes Video dazu gesehen.
Ja, mir gefällt es sehr gut, muss ich sagen. Ich teile da deine Meinung, also ich habe mich auch, oder deine Eindrücke bisher, ich habe mich sehr gefreut drauf, weil auch Gradius und allgemein die Shooter von Konami so Spiele sind, die auch in meiner Jugend und Kindheit eine große Rolle gespielt haben. Mein bester Kumpel hatte einen NES und Gradius war eins der Spiele, das wir sehr exzessiv gespielt haben. Und Konami sind eben gerade, was Shoot'em-ups angeht, so eine der besten Entwickler gewesen, haben sau viele Games rausgebracht in den Jahren über aus der Serie für Arcades, für Heimversionen und so weiter. Es gab, wie du gesagt hast, ab und zu mal so Collections in der Vergangenheit. Mhm. Was auf der PlayStation gab es vereinzelt Teile, die PSP-Sachen, die du erwähnt hast. Es gab diese Konami Arcade Classics Collection, wie die auch hieß, dieser damals mit Castlevania und Contra parallel erschienen ist fast, wo, glaube ich, ein oder zwei Gradius-Teile drin waren, aber nie, dass wir so einen umfassenden Blick bekommen haben, wobei man jetzt auch sagen muss, die zusammen kostet 40 Euro, umgesetzt von M2, den Leuten, die dann sehr viel in dem Bereich Shoot'em-up und Retro-Games haben Collections machen, auch Gradius und Contra gemacht haben, aber es sind bei Weitem nicht alle Titel drin, die aus der Serie oder aus dem
komisch,
Umfeld
kommen. Ne? Also zum Beispiel, es gab ja auch Gameboy-Spiele oder sowas in der Art, wo ich gedacht habe, ach komm, dann pack doch da jetzt einfach alles rein, weil ich habe vorhin, haben wir selber darüber gesprochen, dass so Preisdiskussionen irgendwie unsinnig sind, aber hier denke ich jetzt schon so, okay, das ist natürlich ein großer Name, aber es ist schon auch super Nische und dann, warum kostet die Collection jetzt 40, während andere solcher Spielesammlungen eher 20 oder 30 kosten, also es ist schon ein okay hoher Preis dafür, dass man eben sagt, okay, das ist auch nur ein Teil der ganzen Gradius-Spielgeschichte. Da ist nicht jedes Spiel drin, es sind 6 Spiele und die teilweise in mehreren Versionen. Aber sie haben natürlich einen großen Benefit, das ist, dass sie sich draufschreiben können, sie haben ein komplett neues Spiel drin. Mhm. Das ist natürlich ganz cool.
Ja, das macht M2 tatsächlich ganz gerne als Entwickler, wenn solche Collections rauskommen, haben das ja auch für die Castlevania Dominos Collection gemacht, wo du auch, glaube ich, zu einem vergleichbaren Preis ja eigentlich 4 Spiele drauf hattest, mit 3 Nintendo DS Castlevanias, die natürlich wesentlich höher vom Umfang sind, wenn man jetzt auf Zeit und Inhalt entgegenrechnet. Aber die haben das Arcade Castlevania Haunted Castle einfach komplett neu gemacht als Remake und mit dazugepackt. Und das sind so die Bonussachen, wo ich dann auch sage, so ein 40-Euro-Preis, ich als Fan bin okay damit. Du kriegst eben 6,5, 7 Spiele, wenn du dann die verschiedenen Salamander Life Force Versionen, da ist auch ein bisschen so Kuddelmuddel, welche Version stellt Vivo was da. Gradius und Salamander sind Serien, die zueinander gehören. Mhm. Auch wenn ein anderer Name steht, manche kennen Gradius auch als Nemesis zum Beispiel in Europa, wenn man es auf C64 oder anderswo gespielt hat. Oder auf den Gameboys. Also ist da eine ordentliche Wertigkeit gegeben. Ich hätte zumindest gerne auch ein bisschen Heimversion da drin gesehen, bevor wir auf den eigentlichen Inhalt eingehen. Ich habe jetzt gestern erst rausgefunden, du kannst tatsächlich das NES Gradius mit einem geheimen Code spielen.
Okay.
Mit dem Konami-Code, den du an einer bestimmten Stelle eintippst. Natürlich geheimer Code. Und dann ist es die Arcade-Fassung vom NES Gradius, was du zum Beispiel spielen kannst. Noch eine andere Salamander-Variante. Aber gerade die Heimports wären für mich noch interessant gewesen, weil diese Games sind natürlich auf Arcade-Schwierigkeiten ausgesetzt. Gradius war insbesondere schwer, weil es in den meisten Fällen, da sind die Salamander-Games hier und da eine Ausnahme, da erscheint es nämlich direkt nach dem Ableben wieder, wenn du da bist. Aber die meisten, das sind so Checkpoint-Shooter, das heißt, du bist irgendwo mal abgekratzt und bist wieder an den Anfang des Levels oder anderswo dann hingeworfen, ohne Power-Ups. Und das ist knallhart schwer.
Die Gradius-Spiele sind so unfassbar schwierig in ihren Arcade-Versionen. Also Gradius 3 zum Beispiel habe ich mich sehr ausführlich in der Vergangenheit mal mit befasst. Mhm. Das ist schon gut, dass das jetzt hier in dieser Auflage einfach auch so Sachen hat wie ein Zurückspul-Feature.
Das ist ein Gold wert. Das
Weil du müsstest einfach, du müsstest so hardcore diese Spiele auswendig lernen, da bist du dann doch, glaube ich, so lange beschäftigt wie mit den DS Castlevanias, weil du einfach für ein Spiel, was du eigentlich eine Stunde lang ist, irgendwie dann 20 Stunden brauchst.
Ja.
Also das sind einfach bockschwere Spiele tatsächlich.
Also es ist gut, dass diese Optionen da einem gelassen wurden. Wo M2 wirklich sehr gut da drin gewesen sind, ist eben in diesen Optionen lassen, dass du einerseits Originalschwierigkeits gerade für die Puristen dann haben kannst. Ja. Ich bin dann mehr dabei, ich habe einfach weder noch die Reflexe in meinem hohen Alter dann über, als auch so die Geduld und alles, diese Games wirklich so auswendig zu lernen mit, ich weiß, wo exakt die Gegner herkommen und die Bullets und kann dann mit Vorausplan immer wieder spielen, so dann mich schleifen. Das funktioniert natürlich, das typische Souls-like-Erlebnis von heute. Hast du Bock, dich noch daran abzumühen und dieses dann und immer wieder von vorne anfangen, weil dir die Credits ausgegangen sind. Und hier hat man eben diese Behelfsmittel reingetan, dass du auch internen Einstellungen machen kannst, Schwierigkeitsgrade, Leben, die du hast, diese Zurückspulfunktion, die dann funktioniert, wo dann ausgeschaltet ist, dass du Highscores hochladen kannst, für die Leute, denen das wichtig
ist. Stimmt, ja.
Also du kannst nicht cheaten für geile Highscores.
Das ist mir egal, wenn ich da keine Highscores
habe. Es gibt genug Leute, die aus dem Fach sind, die dann eben sagen, es geht mir um den Highscore. Da immer. Das ist ja auch ein wichtiges Element, was so mit dazu kommt. Aber die Games, die da drauf sind, sowohl die Gradius 1 bis 3 als auch Salamander-Lifeforce, Salamander 2 und das brandneue Salamander 3. Alles so ganz eigenständige Elemente. Gerade die Salamander-Spiele sind ganz cool, wenn man die bisher noch nicht kennt, weil die wechseln zwischen Horizontal- und Vertikal-Shooter, zwischen den verschiedenen Leveln, sodass du beide Elemente des Shootings dann da mitbekommst. Sind visuell echt cool. Und ich habe jetzt Salamander 3 noch nicht durchgespielt als brandneues Game, aber es finde ich einfach geil, dass nicht eine Firma da hinstellt und sagt, wie wäre es, wenn 1998 ein Sequel zu diesem Spiel auf einer Arcade-Hardware rausgeworfen ist? Bam! Da ist es, ne? Und M2 haben das mit Haunted Castle gemacht. Die haben vor 3-4 Jahren ein Game Gear-Spiel neu rausgebracht. Game Gear Aleste. Auch eine Shooter-Sammlung, die es gegeben hat, wo die einfach gesagt haben, okay, wir machen ein Game Gear-Spiel statt 94 im Jahr 2020, was sogar auch noch auf Game Gears läuft. Da gibt's ja auch den Game Gear Micro, wo das auch schon mit drauf verbaut ist oder in japanischen Download-Sammlungen. Und grundsätzlich zur Collection, hey, für mich funktioniert das alles super da drauf. Spiele liefen auf der PS5, wo ich es gespielt habe, zumindest gut mit Slowdown, aber da, wo er in der Arcade vorhanden war. Du hast Gradius 3 erwähnt, das ist teilweise unspielbar ohne den Slowdown, weil da so viel an Projektilen dann da abgeht. Mit den ganzen Einstellungsmöglichkeiten, du kannst das Bild sehr akkurat einstellen, von wegen, was für Scanfilter, wie hell sie sein sollen. Du kannst sogar eine Wölbung der Röhre einstellen, wenn du willst, und dieses Oldschool-Gefühl da zu haben. Muss man trotzdem sagen, für mich ist das 40 Euro wert, aber du hast eben 6 bis 7 dann Oldschool-Retro-Shooter, die knallhart sind, die dich dann richtig durch die Mangel nehmen. Und das ist natürlich etwas, was für Fans und Liebhaber dann eher gedacht ist. Ich weiß nicht, wenn du bei dem Price Point da ankommst und sagst, hey, das wäre für Casuals da gedacht, oder also Casuals im Sinne des Genres, weil man dieses Genre sonst nicht spielt. Ich glaube nicht, dass da außerhalb dieser Zielgruppe so ein großer Appeal ist. Da müsste man, wenn, dann mit dem Preis ordentlich runtergehen. Aber die Wertigkeit ist schon da dafür. Das ist auch was, absolut, was ich mir als Retail wahrscheinlich nochmal für die Sammlung holen werde.
Gehört da auch ein Kuro zu der Zielgruppe für dieses Spiel?
Prinzipiell schon. Also ich habe das jetzt auch gesehen und ich habe seit einigen Wochen, Monaten wieder so einen kleinen Softspot für so Shooter, weil ich vorm Schlafengehen immer so ein bisschen R-Type 3 gespielt habe. Und das ist halt, aber das war halt, wie ihr schon gesagt habt, so, ach ja, ich fange noch mal neu an im ersten Level. Okay, das habe ich jetzt mittlerweile geschafft. Oder das zweite Level ist super schwer. Okay, ich bin müde. Und das waren dann so 2 Wochen meine Erfahrung. Aber ich mag so knallharte Spiele. Und ich finde es halt abgefahren, dass man sich einfach so sagt, so Teil dieser Liste, so hier ein komplett neues Spiel.
Eben. Ja, und also das potenziell auch auf der alten Hardware noch so laufen würde und alles. Und kann man echt sagen, M2 machen da wirklich Dienst am Fan, was das angeht. Was auch den Preis und so weiter nochmal angeht, es gibt ja eh mittlerweile auch sau viele, gerade in Japan nochmal als Compilations rauskommende, hey, diese alte Spielehersteller, jetzt gibt's eine Compilation mit 4 Spielen auf Cartridge oder auf Disc, also die Cave-Shooter oder Toa-Plan und wie das alles heißt. Und das ist teilweise, weil die wissen, dass das im Enthusiastenbereich ist, auch relativ hoch gepreist, dass du dann teilweise auch für so eine 4er-Spielesammlung auch noch Vollpreis dann bezahlst oder dieses eine Game gibt es als Download für 20 oder 30 Euro. Die haben wohl ausgelotet, was die Leute bereit sind zu zahlen. Und es ist allgemein leider recht hoch. Ich hätte auch lieber mal so eine 50er-Spiele-Sammlung, so wie wir es noch mal vor einiger Zeit ja besprochen haben, was so die Taito-Games angeht. Mhm. Anstatt dass du dann 3 oder 4 Games oder so bekommst, gab es dann früher zu PS2-Zeiten eine Sammlung mit 50 Games da drauf für einen Sparpreis.
Stimmt, auch noch. Oder die Mega Drive Collection.
Oder die Mega Drive Collection. Und jetzt wird das alles so ein bisschen entweder in Download-Services gepackt oder in solchen Collections. Aber dass du die Games so verfügbar hast, dass du nicht dich dann selber beschäftigen musst mit, oh, wo bekomme ich die her, wie ist das lauffähig. Mir macht es im Nachhinein jetzt auch, wir haben über Earthian ja letzte Woche gesprochen, was ja auch so ein Spiel im Stil der alten Games ist, so was auch auf dem Mega Drive dann laufen wird, wenn die Version rauskommt. Da machen mir die Classic Gradius sogar noch einen Tack mehr Spaß, weil einfach die Nostalgie nochmal da ist. Und ich hätte die nie sonst gespielt, eben mit solchen Checkpoints. Ich bin da einfach zu schlecht dafür. Ja, also mit dem Zurückspulen macht es aber tatsächlich für mein Spielspaßniveau, ich bin wesentlich länger dran, wenn ich ab und zu mal ein bisschen zurückspulen kann, als ewig zu scheitern und wieder am zweiten Level anzufangen.
Vielen Dank dir, Gregor, für die Eindrücke. Ich habe auch nur eine kleine Spielesammlung mitgebracht. Es sind per se nur 2 Spiele, aber man kann es nicht richtig vergleichen. Den Grund dafür werde ich im Folgenden noch benennen. Es ist mal wieder was von Bethesda. Jetzt ist es ja so, dass ihre ganzen alten Doom-Spiele und auch die Quakes, die sind durch damit, die neu aufzulegen. Und ich muss das wirklich mal sehr loben. Die haben diese Spiele auch sehr häufig gepatcht. Also gerade auch für diese Neuauflagen der ersten beiden Doom-Spiele immer noch wieder Updates, neuer Content dazu. Und dann fragst du dich irgendwann, na gut, was haben wir denn vielleicht noch liegen, was man auch noch mal so verwursten könnte? Und jetzt gibt es relativ überraschend für mich eine Sammlung, die am Freitag erschienen ist, aus Heretic und Hexen. Zwei Spielen, die auch aus den 90ern stammen, von denen ich jetzt mal sagen würde, das sind Magie-Shooter, die ganz klar in der Tradition der ersten Doom-Spiele stehen. Die wurden jetzt auf allen Plattformen einmal grundlegend überarbeitet. Das heißt, die laufen auf den Systemen, die das unterstützen, auch in 4K mit bis zu 120 Hertz oder eben, wir sehen es ja auch gerade, sowas wie einer Switch 1 dann eben in Full HD 60. Mhm. Und ich habe nicht so eine krasse emotionale Beziehung zu diesen Spielen, wie jetzt eben zum Beispiel zu einem Doom oder auch zu einem Quake. Aber ich habe mich hingesetzt und habe gedacht, ach komm, guckst mal 20 Minuten rein oder eine halbe Stunde. Und du bist einfach sehr schnell in diesen Spielen drin, weil das geht los. Die haben kein Tutorial, sondern Level 1 hier, los geht's, Gegner kommen und draufhauen. Und mir macht das einfach wahnsinnig viel Spaß. Also diese frühen Action, Ego-Action-Spiele der 90er. Und ein bisschen hat das natürlich auch eine Eigenständigkeit. Zum Beispiel sowas wie, du kannst Items aufsammeln und sie später erst verwenden. Also zum Beispiel Tränke, die deine Energie auffüllen oder die irgendwie einen temporären Buff geben. Da hast du quasi ein Inventar und kannst es auf Knopfdruck dann trinken. Und du siehst auch eine klare Weiterentwicklung von Heretic, was der Vorgänger ist, dann zu Hexen. Weil du in Hexen zum Beispiel dann auch später springen kannst und du hast eine Art Schild, den du hochhalten kannst, um Angriffe abzuwehren. Und auch hier sind sie wirklich rangegangen mit einer ähnlichen Gründlichkeit, wie sie das bei Doom und bei diesen Quake-Neuauflagen gemacht haben. Zu gucken, was kann man hier anpassen, was kann man verbessern. Da sind natürlich Sachen wie Auflösung, Widescreen. Es gibt einen neuen, überarbeiteten Soundtrack. Auf Wunsch kann man auch den original eher MIDI-artigen Soundtrack verwenden. Und es sind, und deswegen sagte ich vorhin, kann man es nicht ganz mit als zwei Spielesammlungen beschreiben. Es gibt auch neue Kampagnen, die hier mit drin sind. Also es gibt eine Originalerweiterung aus den 90ern zu Hexen, Death Kings of the Dark Citadel. Und es gibt zu Heretic und Hexen jeweils auch neue Kampagnen, die jetzt quasi entwickelt wurden. Die sind technisch genau auf dem Stand wie damals, mit den gleichen Assets und den gleichen Gegnern, aber es sind eben komplett neue Level, die man jetzt hier quasi spielen kann. Und das ist für Fans natürlich schon super cool. Das ist vielleicht ein bisschen das Pendant dazu zu einem Salamander 3, dass man hier eben sagen kann, okay, da haben id Software und Night Dive, die hier auch wieder mit am Werk waren, nochmal was Neues zusammengezimmert. Und ich glaube, wenn man jetzt sagt, man ist ein großer Fan dieser beiden Originalspiele, was ich nicht mal bin, dann ist das, glaube ich, schon ziemlich cool. Und man zahlt hier auch nur 15 Euro. Beziehungsweise, das konnte ich jetzt nicht verifizieren, habe ich in der Pressemitteilung gelesen, dass wenn man das Original oder die Originale besitzt, dass man da auch Anspruch hat auf ein kostenloses Upgrade. Da muss man, glaube ich, mal ein bisschen schauen, auf welche Version das genau zutrifft. Ich weiß nicht, habt ihr mit einem dieser beiden Spiele oder auch mit beiden früher Berührung gehabt oder machen die irgendwas mit euch?
Boah, ein bisschen später. Also ich habe die auch nicht zum Launch damals gespielt. Ich guck gerade, ich habe Heretic vor 4 Jahren im Retro-Club drin gehabt, als die indiziert wurde in Deutschland. Ich glaube, das lag auch an der Indizierung, dementsprechend damaligen Indizierung. Die sind mittlerweile natürlich
auf dem Schirm, dass das mal indiziert war, aber gut, dass es deindiziert ist.
Mittlerweile alle runter, ja. Mittlerweile haben wir bei den meisten Games da mindestens die 25 Jahre durch und so einen Kram wirst du dann heutzutage nicht mehr auf dem Index haben. Hatte ich mir damals im Speziellen angeschaut, da sind ja auch neben den Dooms ja auch sowas wie Duke Nukem runter vom Index oder was habe ich denn hier auch noch, Dark Force, das war ja auch auf dem Index mal das Star Wars Game. Und ich hatte die damals gespielt, habe bei mir auch in der Steam-Liste übrigens nachgeschaut, ich habe da nur Hexen 2 drin, dementsprechend habe ich dieses Upgrade nicht bekommen, leider. Hat die damals mit der GZ Doom Engine gespielt, wo man dann alte Spiele, die auf der Doom Engine basieren, reinladen konnte mit höherer Auflösung und besseren Texturen. Ich lasse gerade mein Gameplay im Hintergrund hier mal auf meinem Laptop ablaufen, also nicht, dass es abgegriffen wird, aber es sieht fast exakt gleich aus, nur die Menüs sind ein bisschen anders, wie sie es jetzt umgestellt haben. Da sind diese Quality-of-Life-Sachen natürlich nicht drin, die für die Night-Dive immer so gut ist und ich finde das toll, die machen Gottes Werk quasi bei diesen alten Shootern, die auf so vielen Plattformen dann lauffähig zu machen, mit vernünftiger Controller-Steuerung, wenn man es, also ich finde, sowas kannst du auch super auf dem Controller spielen.
Ja, super.
Gerade mit Strafing und allem drum und dran. Die waren ja auch ein bisschen so dieses eigenständige Element, das ja auch gesagt, so, dass das nicht exakt gleich wie Doom ist, auch mal ein bisschen mehr Nahkampf und andere Sachen, die damit so drin sind. Ich bin mir sicher, dass manche Leute darauf vielleicht sogar ein bisschen mehr abfahren als auf dem Doom The Dark Ages, weil es so schön oldschoolig ist und alles, was so Night Dive in der Richtung umgesetzt haben, alleine der wunderbare Quake 2 Port mit den ganzen Quality of Life Sachen, die dazugekommen sind, das macht Fun. Und mir ist auch viel lieber, dass sie so Spiele angehen, weil Night Dive macht auch viel für Spiele Erhaltung, sagen wir es mal so, aber es sind teilweise auch mal so ein paar richtige Schotterspiele dabei, wie so P.O.T. vor einiger Zeit Killing Time vom 3DO, was ich dann auch in Full HD auf meiner Xbox Series X dann gespielt habe. Ich denke, was ist das für ein Quatsch, aber Hauptsache ich kann spielen. Mhm. Und dann lieber sowas so als Gesamtpaket, blutig, knallig, oldschoolig und ich bin gespannt, mir die beiden Games mal in dem Paket anzugucken. Wie gesagt, leider bisher nicht mit freier Freischaltung für mich durch meine Steam-Liste.
Ich finde das damals, tut mir leid, dass das Thema Preis heute hier so ein prominentes Thema ist, aber ich verstehe manchmal nicht so ganz, wie da so die Verkaufspreise für die Spiele zustande kommen, weil jetzt zum Beispiel, du hast eben das Dark Forces genannt und dann ist mir gleich wieder eingefallen, das wollte ich auch immer gerne haben. Das war mir aber dann immer für 30 Euro ein bisschen zu teuer.
Star Wars-Lizenz.
Ja, Star Wars.
Okay, aber das ist halt wirklich schon okay. Du zahlst für Dark Forces alleine für die Neuauflage 30, aber dieses Doppelpack hier an Spielen, was wir heute hier gerade vorgestellt haben, hat mehr Content 10er, wahrscheinlich, ne? Und kostet 15. Wo ich denke, schade, weil natürlich würde ich das Dark Forces auch für 15 oder 20 eher direkt kaufen. Würdest du sagen, das war 30 Euro wert, Dark Forces Remaster?
Nein, nicht drei. Also wir sind wieder bei der Kostendiskussion natürlich, die wir ein bisschen anders oder da abmoderiert haben vorhin. Das Ding ist, es bei Dark Forces ist auch etwas, ich habe es auch wieder eine Zeit lang gespielt mit einer Neuauflage und dann merkt man das, was man schon vor 30 Jahren da gemerkt hat. Hey, das ist visuell, audiovisuell cool umgesetzt, aber wie viel Spaß macht es, durch diese Giganto-Levels da durchzugehen und dann sich zu verlaufen, trotz Karte habe ich diese Schlüsselkarte genommen und da ist bei Dark Forces ist das leider immer noch dann gang und gäbe. Und da würde ich auch sagen, da fühle ich mich mehr mit so einem kleineren Titan-Shooter von Anno dazu mal eher zu Hause. Da spiele ich auch lieber ein, wie ist nochmal das, der Ego-Shooter, der in Ägypten da angesiedelt war. Power Slave Exhumed. Das als Neuauflage fand ich fantastisch, weil es so als Metroidvania funktioniert hat. War mir eher wert als Dark Forces.
Weil ich finde, man kann sich jetzt bei Hexen und Heretic schon auch verlaufen. Also das ist vielleicht nochmal ein guter Hinweis für Leute, die, wenn ihr nicht so vertraut seid mit diesen Shootern von vor 30 Jahren, das ist nicht so, dass du da immer einen Indikator hast von wegen, gehe jetzt dahin und mache das und hier biege einmal ab und da ist ein Pfeil, sondern du musst dir schon selber Sachen einfach erschließen und die Levels genauer anschauen und mal gucken, okay, was habe ich eigentlich gerade für eine Schlüsselkarte aufgesammelt und wo könnte denn die Tür dafür sein? Das war damals einfach noch stärker Teil des Spiels, dass man sich selber auch den Aufbau und den Weg durch diese Level mehr selber erschlossen hat.
Deshalb ist Quake 2 von Night Dive so gut, weil es dieses Pathfinding dann hat, ne? Was schon ein bisschen so modern mit der Linie, die ihr so ungefähr darstellt.
Ich frage, ob das gut ist oder ob das
Es war, glaube ich, eine Notwendigkeit bei Quake 2, weil es so verworren ist, dass du ohne das heutzutage wahrscheinlich noch mehr dich verlaufen würdest als bei den Games. Versuch heute mal Turok 1 und Turok 2 zu spielen.
Oh Gott, das habe ich neulich bei Turok 1 tatsächlich mal versucht. Ich würde aber offen gesagt auch bei Quake 2, ich würde immer lieber Quake 1 spielen. Das hat das viel bessere Setting gehabt als Quake 2.
Ja, beide stehen für sich alleine, finde ich. Also persönlich sind beides coole Sachen und vor allem eben auch mit den neuen Inhalten. Also ich glaube, ich kaufe mir das einfach jetzt dann auch nochmal, damit ich diese Version dann einmal drauf habe, vielleicht auch für unterwegs. Weil so zwischendurch habe ich auch immer wieder mal viel Doom 64 gespielt an der Switch.
Ja.
Dann, und sowas macht immer Fun für so ein Level oder zwei zwischendurch.
Finde ich auch, absolut. Wie ist das bei dir, Guru? Bist du bei Shootern eher so auf die aktuellen Sachen wie Battlefield festgelegt oder kannst du dich auch in solche alten Sachen nochmal verlieben dann?
Ich kann mich auch an so alten Sachen nochmal verlieben, wobei bei mir war das neulich so eine Mischung aus beidem, weil ich habe Warhammer Boltgun gespielt.
Oh, sehr gutes Spiel.
Und das ist halt fantastisch, dadurch, dass ich aktuell auch halt einfach riesiger Warhammer-Fan bin, weil ich ja angefangen habe, meine eigene Armee zu sammeln. So Boltgun. Und das ist ja quasi ein modernes Spiel, aber auf alt gemacht. Und ich finde, das war herrlich schnörkellos. Es war so ein bisschen Kopf ausschalten. Cooles Setting. Warhammer-Setting funktioniert bei mir dann nochmal. Das ist dann nochmal so ein super Bonus. Aber halt so oldschoolige, moderne Spiele, aber so auf alt getrimmt, finde ich sehr, sehr cool. Also machen mir auch Spaß. Und ich finde es gut, dass es das gibt. Also es ist auch sowas, es gab vor vielen Jahren von Devolver gepublished, gab es, glaube ich, Strafe, das halt auch so aussah wie
So
ein etwas älterer First-Person-Shooter, so ein Retro-Shooter.
Strafe, nicht Strife, oder?
Ja, mit Strafe.
Das ist so ein bisschen
als Roguelike gemacht und das hat mir auch so unfassbar viel Spaß gemacht. Kam auch, glaube ich, gar nicht so gut an. Mochte ich aber echt gerne und es gibt ja auch jetzt, ich weiß nicht, wie das heißt, aber es war so ein bisschen auf Thief getrimmt, aber ein bisschen Cthulhu-mäßig. Wie hieß das irgendwie? Darkwood?
Ich überlege gerade auch, aber es fällt mir nicht ein. Aber
ich habe es so vor meinem geistigen Auge und ich finde es halt so cool, dass halt so moderne Spiele, sieht so aus wie ein PSX-Spiel, also ein PS1-Spiel. Oder
Übrigens Thema demnächst im Retro-Club. Spiele, die aussehen wie alte.
Ich finde das richtig cool. Also ich habe gestern nochmal, ich weiß gar nicht, mit wem ich darüber gesprochen habe, aber da saß ich so in der Redaktion und meinte so, ey, ich glaube, diese PS1-Optik ist meine Lieblingsoptik.
Mag die auch gerne.
Die ist hervorragend gealtert. Ich finde den Look sehr, sehr charmant und
du musst technischen Schwächen muss man ein bisschen rausbügeln, die diese Art
und Weise es hängt davon ab. Für manche ist es wichtig. Es gab zuletzt ein Interview mit den Final Fantasy Entwicklern und die sind ein bisschen perplex, warum jemand so die Unzulänglichkeiten der PS1 darstellen möchte mit diesem Texturwabern. Aber es geht mehr um die Nostalgie und die Emotion, die dann dahinter steckt. Ja. Und es muss nicht unbedingt das Wabern sein, sondern finde es cool, dass wir jetzt ein bisschen so diese Oldschool-Polygonen-Renaissance haben. Ja. Gibt eine fantastische Demo von Phase Zero, heißt das, so ein Resident Evil-artiges Game, was sehr nah dran ist an den Originalen, stelle ich auch demnächst im Retro-Club vor. Und da war ich sehr angetan, einfach, das hat sich angefühlt, als ob das Spiel dann eben 1999 oder 2000 rausgekommen wäre.
Apropos, damit wir uns zum Abschluss nochmal richtig alt fühlen, Kuro, was denkst du, wann besagtes Strafe erschienen ist von Devolver?
Ich sag 2014.
Oh nee, 2017. Das wäre viel neuer, aber das ist auch schon acht Jahre.
2017 ist schon 8 Jahre. Ja,
2014, die Devolver überhaupt schon Spiele gemacht hat, ob es die da überhaupt schon gab.
Keine Ahnung.
Aber okay, dann hat das nicht so funktioniert, wie ich dachte. Kuro hat gedacht, das ist noch älter. Das ist schön, vielleicht ein bisschen tröstlich. Und damit sind wir für heute auch am Ende dieses Game Talks. Noch so ein bisschen Programm Housekeeping an dieser Stelle. Ich habe es vorhin schon gesagt, das ist der letzte Game Talk vor der Gamescom. Nächste Woche am Dienstag, da sind wir alle schon in Köln. Da ist nämlich dann auch schon die Opening Night live am Vorabend der Gamescom-Eröffnung, die wir natürlich live covern werden, auch bei Rocket Beans. Und dann gibt es schön von Mittwoch bis Samstagabend jeden Abend eine schöne Recap-Show, wo, glaube ich, immer auch Gregor sitzen wird, wo immer ich sitzen werde, wo immer Walle sitzen wird und dann noch wechselnde Kolleginnen und Kollegen, damit wir darüber sprechen, was wir uns tagsüber so für wunderschöne Spiele auf der Gamescom angeschaut haben. Wenn ihr vor Ort seid in Köln, kommt wie immer bitte gern bei uns vorbei. Wir freuen uns sehr darüber, mit euch ins Gespräch zu kommen und ich hoffe für uns alle, dass wir eine schöne Messe erleben werden. Danach traditionell liegen wir erstmal alle eine Woche lang im Bett und machen gar nichts, auch nicht arbeiten. Das heißt, es gibt in der Woche nach der Gamescom keinen Game Talk. Die nächste Folge hier dann wieder am 3. September. Ich hoffe, ihr bleibt uns bis dahin gewogen. Vergesst den Game Talk nicht. Begreift einfach all das, was wir nächste Woche machen, hier die ganzen Recap-Shows als ganz viele Game Talks, die stattfinden werden. Ich sage vielen Dank für euer Interesse. Ich sage vielen Dank, Kuro. Schön, dass du da warst.
Danke für die Einladung. Macht immer Spaß.
Sehr schön. Vielen Dank, Gregor.
Ja, danke, dass ich dabei sein durfte.
Sehr, sehr schön. Euch noch eine schöne Woche. Bis nächste Woche in Köln solltet ihr da sein. Vielen Dank. Und tschüss.